We've got our lighting problem solved, and we're going to be starting in just a moment. We're two. Good afternoon. My name is Deborah Freeman.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Deborah Freeman.
I'd like to welcome all of you to today's seminar.
La Rouge Pack möchte ich alle zum heutigen Seminar willkommen heißen. Bei dem letzten Ereignis dieser Art brachte der Herr La Rouge einige sehr profunde Sachen auf und die Wirkung dieses letzten Webcasts ist in Washington immer noch zu spüren. Und wir sitzen heute auf einem Pulverfass, was also die Stimmung der Bevölkerung in den USA betrifft. Denn sie sind der Debatte und der Diskussion müde und wollen Handlungen sehen. Ich kann Ihnen sagen, dass, wo wir also die heutige Veranstaltung beginnen, dass der Kongressabgeordnete Conyers, der der Vorsitzende ist des Justizausschusses im amerikanischen Abgeordnetenhaus, wo alle Verfahren für eine Amtsenthebung von Vizepräsident Cheney anfangen werden, hat die Position ergriffen, dass wenn drei weitere Abgeordnete, Dennis Kucinich, Amtsenthebungsresolution, den Gesetzesentwurf von Dennis Kucinich unterschreiben, dann wird er mit den Amtsenthebungsverfahren beginnen. Das sind jetzt nur noch zwei, denn der Kongressabgeordnete aus Philadelphia hat das unterschrieben. Bis zu diesem Punkt ist jedes Mal, wenn Lyndon LaRouche eine solche Präsentation in Washington, D.C. gemacht hat, haben wir innerhalb von 48 Stunden unglaubliche Dinge erlebt. Was mich betrifft, so denke ich, dass zwei Abgeordnete dazu zu bringen, diese Resolution zu unterschreiben, mit der gegebenen Stimmung in der Bevölkerung und mit der gegebenen politischen Situation, ist das für Herrn LaRouche absolut kein Problem.
Nun, die Zeit ist gekommen, Geschichte zu schreiben, einen Wendepunkt in der Geschichte festzumachen, denn es gibt einfach keine Alternative. Wir haben militärische Einheiten, Navy und andere, die im Indischen Ozean sind, und entgegen all dem Unsinn von einigen Leuten in der Gemeinschaft in den USA, gehört das zu einer Vorbereitung von Cheney, einen Krieg gegen den Iran vom Stapel zu lassen. Und zwar mit einem massiven Luftschlag. Man bewegt ja keine B-52-Bomber in diesen Bereich oder die anderen Taskforces, die da aufgestellt sind, wenn man nicht vorbereitet ist, einen Krieg zu führen, während der Kongress nicht da ist. Die Konsequenzen dieses Krieges wären unglaublich. Es wäre eine andere Form eines Dritten Weltkrieges. Und das würde man nicht wieder unter Kontrolle bekommen. Zu viele Dinge sind hier instabil. Wir sind in einer Zeit, wo das gesamte Weltfinanzsystem jetzt gerade im Prozess ist, völlig zu desintegrieren. Ich habe darüber eine ganze Weile gesprochen. Das ist die ganze Zeit im Geschehen. Das ist überhaupt nicht, da kann man überhaupt nicht drüber debattieren. Das, was heute über die Märkte gesagt wird und innerhalb der Aktienmärkte und Spekulationsmärkte, ist kompletter Schwachsinn. Da hat nichts mit Wahrheit zu tun. Das ist eine Riesenschummelei. Und es gibt keine Möglichkeit für einen Nicht-Kollaps des gegenwärtigen Finanzsystems. Gibt es nicht. Das Ding ist völlig am Ende. Das derzeitige Finanzsystem kann nicht weiter existieren, egal unter welchen Bedingungen. Egal welcher Präsident ist, egal wer die Führung hat oder egal welche Nationen die Führung haben. Nur eine fundamentale und plötzliche Änderung des Weltfinanzsystems und des Weltwirtschaftssystems könnten einen Kettenreaktionskollaps aufhalten, der uns unmittelbar bevorsteht. Wenn das Ding jetzt weitergeht, dann ist es unaufhaltbar. Und bevor viel Zeit vergeht, kommen wir zu den schlimmsten Ergebnissen davon. Und momentan gibt es in den Regierungsinstitutionen niemanden, der kompetent ist, mit dieser Sache umzugehen. Der Kongress, der Senat, das Repräsentantenhaus, die sind nicht kompetent, um mit dieser Frage umzugehen. Und wenn der Kongress jetzt in die Sommerpause geht und Cheney sozusagen freie Hand lässt, dann heißt es auf Wiedersehen USA und eine ganze Menge mehr. Und zwar im September. Wir gehen jetzt in den Monat August. Das ist der Geburtstag wieder mal des August 1914. Das ist auch der Geburtstag des August 1939. Und die Umstände heute sind objektiv schlimmer als an jeder dieser beiden Ereignisse des letzten Jahrhunderts. Also entweder machen wir eine ganz fundamentale Änderung der Politik der US-Regierung jetzt, oder es heißt auf Wiedersehen Zivilisation, und zwar für eine ganze Weile. Das ist die Realität. Und jeder, der anders darüber redet, ist entweder inkompetent oder ein Idiot oder ein völlig Verrückter. Das ist die Realität. Sind Sie darauf vorbereitet, jetzt zu handeln? Wenn Sie dafür nicht bereit sind, verlassen Sie bitte das Repräsentantenhaus. Wenn Sie nicht bereit sind, so zu handeln, bitte verlassen Sie den Senat. Und vor allen Dingen lassen Sie die Bundesregierung in der USA in Ruhe. Ja? Denn Sie machen die Sachen nur schlimmer. Ja? Es wird schlimmer mit Ihnen im Amt als ohne Sie. Ja? Während also eine Minderheit vielleicht sich wirklich dran macht, mit der Sache umzugehen. Und es gibt einige Dinge, die gemacht werden müssen. Wir fangen mal mit dem Einfachsten an, was jetzt gerade auf dem Tisch ist. Und man erinnere sich, das Impeachment, Amtsenthebung, hängt noch in der Luft. Das Ziel ist aber nicht Impeachment, das Ziel ist, Cheney aus dem Amt zu bekommen. Man bekommt Cheney aus dem Amt, jetzt, und dann ist die Situation, kann man mit der Situation umgehen. Wenn Cheney nicht verschwindet, dann ist es vorbei mit der Zivilisation. Und jeder Kongressabgeordnete, der sagt, Impeachment gibt's nicht, Cheney soll nicht raus, sollte jetzt gehen. Einfach aus Dezenz, aus Respekt. Also Nancy Pelosi und andere, wenn die Cheney nicht rausbekommen, jetzt, und zwar in diesem Monat, bevor sie Washington verlassen, dann sollten sie jetzt ihr Amt niederlegen. Und sollten Leute, die etwas kompetenter sind, ihre Plätze einnehmen lassen. Denn es muss passieren. Cheney muss gehen. Also ein Amtsenthebungsverfahren ist nicht der Prozess, durch den wir Cheney loswerden können. Der eigentliche Prozess, durch den wir das erreichen können, ist, dass eine Reihe von Ladies und Gentlemen diesem Idioten sagen, dass er zu gehen hat. Und zwar freiwillig. Das wäre seine beste Option. Einfach rausbekommen. Man bricht diese Kommandostruktur. Man isoliert den Idioten im Weißen Haus. Ja, der wird dann, mit dem kann man dann umgehen. Solange wie Cheney da drin ist, kann man mit ihm nichts anfangen. Er hat kein Gehirn, keine Intelligenz. Das ist ein Narr. Und er ist aber da reingesetzt worden, ja, weil die Leute, die ihn da hingesetzt haben, in dieses Amt wussten, dass er ein Narr ist. Er wurde unter Aufsicht von Cheney gestellt, seinen Babysitter. Cheney muss raus. Ja. Ich kann dazu noch mehr sagen, aber das muss passieren. Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns entscheiden, und zwar sofort, die US-Truppen in Südwestasien nach Hause zu holen. Wir müssen sie in Positionen zurückbringen, wo sie sich erstmal halten können. Das Erste, was wir tun müssen, und das wird nicht alleine funktionieren, diese Halteposition heißt, dass man die USA erstmal aus dem Konflikt herausbekommt, in etwas sicherere Gebiete. Das heißt, man verändert die Position der US-Truppen, und zwar von Kampftruppen und natürlich auch von Zielen verwandelt man sie in einen Faktor, wo eine Gruppe von Nationen Entscheidungen treffen wird, um das Problem zu lösen. Vom militärischen und diplomatischen Standpunkt wird das funktionieren, das kann gemacht werden. Die Algebra dafür ist bekannt. Eine ganze Reihe Spezialisten haben die Pläne dafür vorgelegt. Das würde funktionieren. Also so die Mechanik der ganzen Sache ist bekannt. Aber das wird nicht alleine funktionieren. Und nicht, weil es etwa keine gute Idee oder eine nicht funktionierende Idee ist, sondern politisch ist es einfach nicht adäquat. Man muss etwas mehr bringen. Wir brauchen eine Gruppe von Nationen, eine Gruppe von Mächten, die erkennen, dass die Instabilität dieser Region eine Bedrohung für die Weiterführung der Zivilisation ist. Und daher brauchen wir eine Lösung. Und nur wenn eine dominante Gruppe von Nationen sagen, wir einigen uns, wir nutzen unsere gemeinsame Macht, um zu entscheiden, dass das passieren wird. Es wird keinen Widerstand dagegen geben. Es wird passieren. Wir werden Stabilität in die Region bringen. Das ist, was ich früher vorgeschlagen habe. Das kann nicht passieren, solange wir den Idioten im Weißen Haus nicht von Cheney befreien. Um das weiterzuführen, was vor kurzem in Kennebunkport angefangen hat. Wir müssen in diese Richtung bekommen und der erste Schritt ist, Cheney muss raus und dann gehen wir zurück zu der Haltung, die wir in Kennebunkport hatten. An diesem Punkt wird der Präsident oder beziehungsweise das Büro des Präsidenten ein Angebot an Putin machen, das er unzweifelhaft annehmen wird. Und das Angebot sollte sein, unmittelbar eine Koalition zu bilden und als Teil davon die US-Truppen aus den Konfliktgebieten herauszuholen, wo sie nichts erreichen, außer selber zu Zielen zu werden. Ja? Wenn wir wollen, dass sie weiter Ziele bleiben für Anschläge dort, dann lassen wir sie dort. Ja? Wir müssen sie aus diesen Zielgebieten rausholen. Wenn wir also an Russland und an Putin herantreten, wird Putin das Angebot annehmen. Wenn die US-Regierung Präsident Putin vorschlägt, dass die USA, Russland, China und mit der Unterstützung Indiens ein Sponsorenkomitee wird, um unmittelbar eine Gruppe von Nationen zu führen, um diese globalen Probleme anzusprechen und damit umzugehen. Denn es ist so, dass kleinere Nationen auf der Welt natürlich alle damit nicht umgehen können. Wir müssen das globale Weltfinanzsystem und Weltwirtschaftssystem ändern. Und das muss von oben gemacht werden. Man muss die Mächte der Welt zusammenbringen dafür. Das heißt, die führenden Mächte und diejenigen, die da mitmachen und sie unterstützen werden. Dass wir das Weltfinanzsystem und monetäre System ersetzen. Dass wir aus dem System der schwankenden Wechselkurse sofort in ein System fester Wechselkurse kommen. Wenn wir das nicht tun, also nicht zurückkehren zu diesem System, das den Prototyp von Franklin Roosevelt bekommen hat, dann gibt es nichts, was diesen Kollaps des Weltfinanzsystems aufhalten kann. Es ist nicht möglich. Das heißt, wir brauchen eine Gruppe von Mächten, die sagen, dass wir diesen Planeten vor der Hölle retten werden. Und eine Sache, die gemacht werden muss, das ist ein Schlüsselpunkt, ist Südwestasien. Dass wir die US-Truppen, die Soldaten aus den Zielpositionen rausholen und in Gegenden bringen, wo sie zum Faktor werden für Friedensverhandlungen in der gesamten Region. Das wird nicht von alleine funktionieren und wird auch nicht nur für sich genommen funktionieren. Es braucht diese Gruppe von Mächten auf dem Planeten, die entscheiden, dass das funktionieren wird. Das heißt, eine Gruppe von Mächten, die übereinstimmen, dass wir in ein System fester Wechselkurse zurückkehren. Und zwar durch Entscheidung von Regierungen, die sich einig sind darüber. Wir werden das System schwankender Wechselkurse beenden. Wir werden den Finanzschrott aufräumen und den Müll ausfegen. Die meisten Anlagen und Schulden und andere Obligationen sind völlig wertlos. Spielgeld. Die Börse, das ist ein totaler Witz. Das Finanzministerium hier in den USA, die betrügen eigentlich, begehen Betrug. Und die britische Regierung ist die schlimmste von allen. Die britische Regierung und das britische System sind das Schlimmste, mit dem wir es zu tun haben auf diesem Planeten. Die organisieren die Kriege und die meisten der schrecklichen Dinge, die heutzutage passieren. Das heißt, sie haben in diesem Zusammenhang keine Vetorechte. Aber die großen Mächte der Welt müssen zusammenkommen. Wir gehen zurück und entscheiden. Wir gehen zurück zu einem System fester Wechselkurse. Wir werden eine ganze Menge Sachen einfrieren. Und wir werden dafür sorgen, dass Dinge, die bezahlt werden müssen und weitergeführt werden müssen, weitergeführt werden und bezahlt werden. Ja. Es wird weiter Nahrungsmittel werden produziert, die Infrastruktur wird aufrechterhalten, Landwirtschaft wird weiterlaufen, solche Dinge. Und wir werden unseren Weg uns aufbauen aus dieser Krise. Und das wird mit diesen Maßnahmen anfangen. Das hängt ab vom Willen einer machtvollen Gruppe von Nationen. Nicht nur die vier großen, die ich genannt habe, sondern auch mehr. Aber es muss getan werden, denn wir müssen verhindern, dass wir die Hölle auf Erden erzeugen. Und das ist die einzige Möglichkeit, das zu erreichen. Und um das tun zu können, muss Cheney aus dem Amt entfernt werden. Und jeder, der nicht dazu bereit ist, das zu tun, sollte sofort seine Position in der US-Regierung aufgeben. Sofort. Und man sollte es ihnen sagen. Die sollten selber ein Amtsentnehmungsverfahren erleiden oder rausgejagt werden. Irgendwie, aber sie müssen daraus verschwinden. Ja, denn wir müssen diese Regierung ganz speziell zurück an die Menschen geben.
Ja.
Denn man schaut sich mal an, die Verachtung, mit der die führenden Personen im Kongress, im Repräsentantenhaus der Bevölkerung gegenüber entgegentreten. Welches Recht haben Sie, dass Sie sagen, Sie repräsentieren die Menschen, wenn Sie gleichzeitig gegen die Menschen handeln? Die Leute wollen uns raus aus Südwestasien. Und jeder, der dazu nicht bereit ist, wird keine Anhörung und kein Gehör finden bei der großen Mehrzahl der amerikanischen Bevölkerung. Mehr als 3/4 der Demokraten bestehen darauf. Mehr als die Hälfte der Republikaner bestehen darauf. Andere werden dann zukommen und werden en masse da mitsprechen. Ja, wenn sie eine Chance wittern und eine Chance sehen, dass wir überleben können.
Ja.
Wenn Sie sagen, Sie holen uns raus aus diesem Scheiß in Südwestasien, wie sogar die New York Times zwischengeschrieben hat, wenn die Amerikaner das hören, dass wir den Willen haben, aus dieser Katastrophe herauszukommen, dann und nur dann werden die Amerikaner mit Zutrauen und Zuversicht auf die Regierung und die Führung reagieren. Wenn sie das nicht tun, sind sie nichts wert und sollten ihr Amt niederlegen. Das ist eine Schande. Und wenigstens um ihrer Nachkommen willen sollten sie diese Schande von sich weisen und wenigstens das Amt verlassen. Die werden ja später noch genug mit den Schulden zu tun haben. Aber das ist etwa generell die Situation. Es müssen drastische Taten getan werden. Und wenn nicht gesagt wird, jetzt raus dort, wird keiner zuhören. Das ist närrisch. Dann sollten sie besser die Klappe halten und sich nicht abmühen, damit hier rumzulabern. Aber zweitens wird das natürlich nicht alleine funktionieren. Aber es wird die Tür öffnen für andere Dinge. Wir brauchen Erwachsenenaufsicht über Cheney. Und ich sage Ihnen, ich kann es garantieren, so wie ich die Situation in Russland sehe, Putin wird zu einem Vorschlag von den USA Ja sagen. Putin wird zu China sagen, wir wollen euch dabei haben und die Chinesen werden Ja sagen. Denn in China gibt es eine Reihe von Problemen, die anders nicht gelöst werden können. Die werden Ja sagen, sie werden mitmachen. Was Indien betrifft, Indien wird etwas zögerlich sein, denn sie waren zu lange unter britischer Vorherrschaft. Aber Indien, das mit der Destabilisierung in Pakistan konfrontiert ist und verstehen wird, was das bedeutet, auch die Inder werden sagen, wir haben ein Problem. Die Pakistan-Situation ist eine Situation, die auch Indien zerstören wird. Und indische Patrioten mögen die USA nicht. Ja, speziell nicht mit den derzeitigen Verträgen, die derzeit ihnen in den Hals gestopft werden. China ist ein etwas einfacherer Fall. Die werden sagen, sie tun es und dann sind sie dabei. Aber das sind die Schritte, die wir ergreifen können, um jetzt aus dieser Weltkrise rauszukommen. Die Briten müssen unter Erwachsenenaufsicht gestellt werden. Und dann können wir damit umgehen. Aber das große Problem, wie ich vorher sagte, ist die wirtschaftliche und Finanzkrise. Die USA disintegrieren. Wir werden hier bald mit Bedingungen konfrontiert sein, das wird kein Mensch glauben. Nichts im vergangenen Jahrhundert, was irgendwie mit dieser Situation vergleichbar ist, haben wir bis jetzt erlebt. Wir haben keine Industrie mehr. Wir haben unsere gesamte Landwirtschaft kaputt gemacht. Oder unser Gesundheitssystem. Wir haben beinahe alles zerstört, auch von dem wir abhängen hier. Und wenn wir das Geld verlieren, wo wir dabei sind, es zu verlieren, und solange wie der Dollar noch da ist und Weltangelegenheiten mit dem Dollar reguliert wurden, hatten wir eine gewisse Stärke. Nicht, weil wir irgendwas wert waren, denn wir waren schon lange nichts mehr wert. Aber wir waren etwas wert, weil der US-Dollar effektiv eine Reservewährung für die Welt war. Warum? Weil die Währung von China vom US-Dollar abhängt. Ja? Genau wie die Währungen vieler anderer Länder vom US-Dollar abhängen. Die Schulden dieser Länder sind in US-Dollar nominiert. Und solange wir respektabel waren, haben uns Leute respektiert und uns nett behandelt, weil sie Angst hatten vor einem Kollaps des US-Dollar. Ja? Wenn der US-Dollar kollabiert, sind wir nichts mehr. Aus dem Grund müssen wir den US-Dollar in ein System fester Wechselkurse bringen. Und wir müssen wieder aufbauen, was wir zerstört haben. Wir müssen die Hedgefonds aus dem Geschäft rausbringen. Und dann wird damit angefangen, die Hochtechnologie-Infrastrukturkapazität wieder aufzubauen, die in Michigan, in Ohio, Indiana und anderen Plätzen existiert hat und zerstört worden ist. Ja, wir sollten unsere Infrastruktur aufbauen, unsere Massentransportsysteme, unsere Landwirtschaft sollte wiederhergestellt werden. Wir müssen zurück zu einer Hochtechnologiewirtschaft, nicht zu einer Babyboomer-Wirtschaft. Ja, eine mit künstlichen Windeln, eine künstliche Windelngesellschaft. Und wenn wir nicht mobilisieren, um davon wegzukommen, was uns seit 1968 passiert ist, wegzukommen von der 68er-Mentalität, wegzukommen von Nullwachstum, von postindustrieller Gesellschaft, um wirklich zurückzukehren zu Hochtechnologie, um Kernkraft zu verbreiten, wir brauchen die. Die Zukunft der Menschheit ist Kernenergie. Sie wollen frisches Wasser? Das heißt, sie brauchen Kernenergie. Wir sind dabei, gerade ein Kernkraftwerk zu produzieren, das physisch dafür entwickelt ist und entworfen ist, nicht nur frisches Wasser liefern zu können, sondern Wasserstoff als Treibstoff. Das heißt, wir reden hier von Reaktoreinheiten von 800 bis 1000 Megawatt als Einheit, die effizient sind, um aus Wasser Treibstoff herzustellen. Und zwar Treibstoffe auf Wasserstoffbasis. Und das Abfallprodukt und die Schadstoffe, die da rauskommen, heißen Wasser. Viel besser als eine ganze Menge anderer Sachen. Und mit Sicherheit besser als unseren Nahrungsvorrat hier aufzubrauchen, indem wir den neuerdings in Benzintanks füllen. Das heißt, wir müssen zum amerikanischen System zurückkehren. Zurück zum Image von den USA, zu dem, was Franklin Roosevelt in den 30ern zu tun hatte. Denn ohne uns, ohne Franklin Roosevelt, hätte Hitler gewonnen. Die Briten hätten sogar mitgemacht. Die waren ja, ich meine, die haben ihn immerhin erschaffen. Das heißt, wir müssen zu dieser Art von Image zurückkehren. China hat jetzt heute eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Indien hat 1,1 Milliarde Menschen. Ja, die Leute denken immer, China wäre sonst wie wohlhabend. Ja, in gewisser Weise ist das auch wahr. Ja, es gibt einige Industrien in China, die wichtig sind. Aber die Mehrheit der Bevölkerung in China ist extrem arm. Das heißt, ohne eine Revolution in Technologie, in der Infrastruktur, Transporttechnologie und so weiter, hat China keine Zukunft. Ja. Aus dem Grund müssen wir darüber nachdenken. Die Mehrheit natürlich in Indien, obwohl es Fortschritte gab, sind schlimmer dran als jemals zuvor. Also wie in Indien, so braucht ganz Asien einfach Entwicklung. Wüstengebiete brauchen Entwicklung. Wir brauchen also eine Periode von Hochtechnologie, eine Wachstumsperiode, und zwar mit Kernenergie. Ja, es gab ja neulich einige Einigungen darüber, zum Beispiel das Beringstraßentunnelprojekt endlich in die Tat umzusetzen. Ja. Das war ja auch mein Vorschlag, dass man auch die Magnetschwebetechnologie benutzt und diesen Tunnel baut, der also Sibirien dort mit Alaska verbindet. Und ich meine, bevorzugterweise, wenn wir die Magnetbahn dort benutzen, dann können wir Bahnstrecken aufbauen, die durch Europa laufen, durch die gesamte transsibirische Strecke, durch Kanada, durch die Vereinigten Staaten, durch Lateinamerika, Panama, rein nach Südamerika. Und dann haben wir eine andere Strecke, die über den sogenannten Nahen Osten nach Afrika reingeht. Und so können wir Entwicklungskorridore aufbauen. So können wir etwas schaffen, was also sehr, sehr interessante Charakteristika hat. Zuallererst mal sind sie schnell. Das sind 200-300 Meilen die Stunde, die so ein Ding fährt. Das ist eine ganze Menge billiger als Flugfracht, viel effizienter und kann eine ganze Menge mehr Menschen befördern. Und wir haben nicht diese Flughafenstaus. Genauso geht es mit der Fracht. Wenn wir ein effektives System hätten, Menschen und Fracht zu bewegen, über Grenzen hinaus, über Kontinente, also Eurasien, über die Amerikas, Afrika. Wenn wir das tun, dann haben wir den ganzen Planeten transformiert. Wenn wir das mit Kernenergie machen und weitergehen, die thermonukleare Fusion zu entwickeln, das heißt also auch die Fähigkeit und das Periodensystem entsprechend zu organisieren und ja, so nachzufüllen für die Menschheit, dann haben wir mit Sicherheit den Ausblick auf ein 50-Jahres Aufschwungsprogramm, denn wir reden hier über wirklich langfristige Investitionen, ja, in sehr kapitalintensiven, großen Projekten. Und das ist wie große Flusssysteme oder Wassermanagementsysteme. Die haben also eine Investitionsdauer von 25 bis 50 Jahren, manche sogar länger. Ja. Wir müssen den Charakter unseres Planeten verändern, was zum Beispiel die Frischwasserversorgung von Menschen angeht. Und das ist ein Prozess, den wir jetzt starten müssen. Und wir haben eigentlich auch ein ganz gutes Verständnis davon, was gemacht werden muss. Das heißt, dass wir uns wegkehren von der postindustriellen Gesellschaft und den Dingen, die wir unter der postindustriellen Gesellschaft erleiden mussten. Aber warum eigentlich postindustrielle Gesellschaft? Woher kommt diese Krankheit? Es gab also ein berühmtes Stück von einem großen Schriftsteller, Aischylos. Das ist eine Trilogie eigentlich, wovon wir nur den zweiten Teil haben, der gefesselte Prometheus. Da gibt es also diesen bösen Bastard, den Gott von Olymp, Zeus. Der Prometheus wissen lässt, dass er ihn für ewig foltern wird, denn umbringen kann er ihn nicht, der ist ein Gott. Ja, also ein ewiges Guantanamo für Prometheus, denn er, Prometheus, hat das Verbrechen begangen, die Menschen über die Stufe von Tieren hinaus zu erheben. Indem er Menschen gezeigt hat, wie man Feuer nutzt, um die menschlichen Lebensbedingungen zu verbessern. Das ist das Verbrechen, für welches Prometheus von Zeus verdammt wird. Wir haben auf dieser Welt gelebt, und zwar für die größte Zeit unter dem sogenannten oligarchischen Modell, was zur Zeit der alten Griechen, der antiken Griechen, als das als das oligarchische Modell bekannt war. Das war zum Beispiel Sparta, das war das römische Imperium. Das ist typisch auch beim venezianischen System, wo man diese Allianz hat zwischen venezianischen Bankiers und der normannischen Ritterschaft. Und heute haben wir dasselbe in Form des anglo-holländischen Liberalismus, der also mehr und mehr der Weltangelegenheiten dominiert hat seit etwa Februar 1763. Wo Europa durch Kriege völlig impotent gemacht worden ist und dann die britische Ostindien-Gesellschaft, nicht die britische Regierung oder britische Monarchie, sondern die britische Ostindien-Gesellschaft mit einer Privatarmee Indien als Kolonie beherrscht hat. Das war die britische Ostindien-Gesellschaft, die ihren Krieg gegen China geführt hat. Und wir haben eine ganze Menge andere Sachen gemacht. Und heute haben wir die britische Ostindien-Gesellschaft in Form von British Aerospace, BAE, das ja gerade untersucht wird, auch im Zusammenhang damit, was am 11. September wohl passiert ist. Ja. Denn die haben sehr wahrscheinlich was damit zu tun. Das ist ein Imperium, ein oligarchisches System. Und die Oligarchie kann mit republikanischen Staaten nichts anfangen. Sie mögen das nicht. Sie mögen keine Gesellschaften, deren Politik darauf aufbaut, die Produktivkräfte der Menschen zu erhöhen, durch Wissenschaft und Technik, um den Lebensstandard zu erhöhen, um den Menschen zu erheben, dann das ist eher so ein Albtraum wie in Canet, wo François Canet, dem Ökonomen, der ja behauptet hat, dass der Gewinn, der gemacht wird auf einem Stück Land, nichts mit der Arbeit da zu tun hatte, sondern auf dem Titel des Landbesitzes beruhte. Ja? Und man erhält die Arbeitskraft auf dem Land, die da arbeitet, genauso wie man halt Kühe hält oder Ziegen. Ja? Aber mehr als Nahrung und Überleben gibt's da nicht. Diese Menschen werden behandelt wie Vieh. Und das ist die oligarchische Gesellschaft. Und irgendwie sind diese magischen Besitzkräfte, ja, wenn man selber im Besitz ist dieses Landes, dasjenige, was den Reichtum erzeugt. Das ist das oligarchische Modell. Das heißt, die menschliche Gesellschaft, also wenigstens in der bekannten Vergangenheit, ist genau das. Die richtige republikanische Idee ist natürlich eine ganz andere, wo die Regierung sich daran misst, wie sehr der Lebensstandard der Bevölkerung verbessert werden kann. Ja? Und nicht von einer Handvoll von Leuten, die Landbesitzer sind. Ja? Das ist, was das römische Imperium bedeutet hat. Das war genau dasselbe System in Venedig und auch im britischen Imperium. So hat das funktioniert. Und so funktioniert es auch in jedem kleinen tyrannischen Regime. Das heißt, das Thema eigentlich ist die Natur des Menschen. Das Wesen des menschlichen Individuums. Ist das menschliche Individuum nur ein Tier, so wie ein Hund, oder hat die Charakteristika einer bestimmten Tierspezies, wie eine Kuh oder irgendeines anderes Tiers? Oder ist die Menschheit der menschliche Geist? Ja, das kreative Wesen, das Individuum, was universelle physische Prinzipien entdecken kann, ja, um die Lebensbedingungen der Menschen auf diesem Planeten zu verbessern und zu verändern, und zwar für die Menschheit insgesamt. Ist das Individuum heilig, ja, und anders als nur ein reines Tier? Haben wir denn die Gesellschaft, die diese Tatsache auch fördert und pflegt? Dass der Mensch als Individuum nicht nur ein Tier ist, sondern mit Vernunftkräften ausgestattet ist, mit Kräften, die ihm erlauben, universelle physische und artistische Prinzipien zu entdecken, was kein Tier tun könnte. Und die Frage ist, ob wir eine Gesellschaft, die wir Republik nennen oder ein Commonwealth, wirklich schaffen, in dem das das Ziel ist. Das Wohlergehen jedes einzelnen Menschen, wo man versucht, die Lebensbedingungen so zu verbessern, dass die Leute ihre eigenen Lebensumstände Herr werden können und für ihre Nachkommen eine immer verbesserte Zukunftsgrundlage legen. Das war normal. Nur die Veränderung kam mit Roosevelts Tod. Franklin Roosevelt, der dieses Prinzip geradezu verkörperte. Das ist der Grund, warum Leute wie Felix Rohatyn ihn hassen. Wie er im Frühling 2005 auch gesagt hat. Wo wir es geschafft hatten, einen signifikanten Teil der Bevölkerung zu mobilisieren, um gegen die Privatisierung der Sozialversicherung durch George Bush vorzugehen, wo wir wirklich sehr erfolgreich waren. Und dann, Anfang 2006, haben meine demokratischen Freunde das Schlachtfeld verlassen und uns im Stich gelassen. Wir mussten aber allerdings genauso unsere Automobilindustrie verteidigen, nicht nur um der Automobile willen, sondern um alle möglichen Dinge herstellen zu können, Flusssysteme, weil die gesamte Werkzeugmaschinenbaufertigkeit in diesem Sektor liegt. Wir haben ein marodierendes System hier in den USA. Und die Mitglieder des Kongresses haben das erlaubt, dass diese stillliegende Kapazität in der Automobilindustrie, nämlich dieser Werkzeugmaschinenbausektor, die haben erlaubt, dass das einfach auseinandergenommen und zerstört wird. Anstatt wenigstens das einzusetzen, um zu reparieren, was durch Katrina in Louisiana zerstört worden ist. Anstelle der Reparatur und der Wiederherstellung unseres Transportsystems oder unseres Gesundheitsversorgungssystems. Wir haben einen der wertvollsten Teile unserer Wirtschaft zerstört, der uns geholfen hätte, uns unsere eigenen Probleme annehmen zu können. Und wer war das? Die Führung dabei war in der Demokratischen Partei. Es gab ein Treffen, bei dem das zu diskutierende Thema ich war. Dieses Treffen wurde organisiert von Felix Rohatyn, das ist ein Faschist. Er hat eine Schlüsselrolle gespielt dabei, Pinochet in Chile an die Macht zu bringen. Wenn Sie wissen, was der gemacht hat mit Big Mac in New York, dann wissen Sie, was sein Charakter ist. Das ist ein Faschist. Und sein Argument war ganz, ganz klar bei diesem Treffen. Er sagte, wir wollen keinen LaRouche. Warum? Weil LaRouche ist wie Franklin Roosevelt. Und wir wollen nicht noch einen anderen Franklin Roosevelt. Wir müssen diesen anderen Franklin Roosevelt aufhalten. Und die Demokratische Partei, als deren Kontrolleur sich Felix Rohatyn sieht, bewegten sich, um an die Seite zu kehren, was ich angefangen hatte. Sie haben sich zurückgezogen, Schwanz eingezogen. Und sie haben gesehen, was dabei rausgekommen ist. Die Demokratische Partei hat mitgemacht, die Übernahme oder beinahe Übernahme unseres des Verfassungsgerichts, eine Übernahme des Verfassungsgerichts einfach durchzuwinken, durch Leute der Federalist Society, die aufbaut auf Carl Schmitt, der das Führerprinzip in Gang gebracht hat, das jetzt von Cheney und Bush vertreten wird. Genau wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die jetzt auch eine faschistische Institution ist. Und Pinochet ist ein Nazi. Aber er ist auch ein Teil der britischen Organisation BAE. Ich meine, der ist tot inzwischen. Und jetzt, wo er tot ist, bestätigt ihn das geradezu als Teil dieser Tradition. Aber er gehört dazu. Und Felix Rohatyn gehört dazu. Und Pinochet war nicht nur Nazi in seinem Denken, sondern in seiner Regierung, mit der Unterstützung von George Shultz und der Teilnahme von Felix Rohatyn, hat die Operation Condor in Gang gesetzt, die eine Massenmordoperation war in Südamerika. die begangen worden ist von der zweiten Generation der Nazis, die genau für diesen Grund importiert worden waren. Und die Nazis sind ein Produkt des Glaubens an eine oligarchische Gesellschaft. Was haben denn die römischen Legionen gemacht? Die haben auch Ausrottungsoperationen geführt gegen besetzte Gebiete. Ausrottung als eine Methode der Kontrolle der Gesellschaft. Die hatten doch das Gladiatorensystem, oder? Was ist denn das? Ist doch genau dasselbe. Das Problem ist halt, man hat eine Mentalität, die hier losgelassen wird. Und Felix Verhatten wird als ein respektabler Mann in der Demokratischen Partei behandelt. Ja, der hat ja natürlich kein Hakenkreuz am Kragen, aber der hat eins auf dem Herzen.
Ja,
das ist, was er tut. Überlegen Sie nochmal, Big Mac, das war ein Schwindel in New York. Die haben die ganze Stadt ausgeraubt. Ja, wollten die Menschen rauskriegen da. Und nur wenn man sehr reich war, konnte man in New York bleiben. Ja. Es sei denn, man war natürlich der Teil der Leute, die in die Sklavenarbeit getrieben worden ist dadurch. Aber das Problem hier ist dann wirklich ein ideologisches Problem, das in der ganzen Gesellschaft verbreitet ist. Zum Beispiel, sieht man sich nochmal die USA an. Was hier passiert ist seit den 1970ern. Was mit den 80% der Geringverdienenden passiert ist, mit den Familien der 80% der Geringerverdienenden, anders als vorher, unter Roosevelt und in der Roosevelt-Tradition. Schauen Sie sich doch mal um in der Welt, seit dieser Zeit der 70er. Was sieht man denn da? Objektiv sind die Lebensbedingungen, also die Bedingungen, die notwendig sind, für eine menschliche Qualität des Lebens. Die Lebensbedingungen der 80% der Wenigverdienenden in unserem Land und auf der Welt sind seit 1977 kollabiert, und zwar konsistent. Es hat nie ein Wachstum gegeben und einen Aufschwung seit dieser Zeit. Nicht für die 80% der Wenigverdienenden. Jeder, der das behauptet, ist entweder ein Narr oder ein Lügner. Alles ist schlimmer geworden. Schauen Sie sich mal die Gesundheitsversorgung an. Die Kosten des Häuserbaus. Die Qualität der Ausbildung. Für die 80% der Geringverdienenden in den USA ist alles immer schlimmer geworden. Und die Mittel, durch die wir uns einen höheren Lebensstandard leisten konnten, sind als Teil dieses Programms zerstört worden. Als Teil des Programms der Trilateralen Kommission von Rockefeller. Wir haben unsere Landwirtschaft zerstört, unsere Industrie, unsere Infrastruktur. Das ist unter der Reagan-Regierung weitergeführt worden. Beschleunigt sogar unter der Regierung von Bush Senior. Clinton hat es damals noch nicht verstanden. Heute tut er das wahrscheinlich. Aber er hat es nicht verstanden, als er Präsident war. Ich glaube, der hat den Fehler gemacht, anzunehmen, zu glauben, dass Al Gore menschlich gewesen sei. Weil er sich immer an die
Al Gore owned that place that got that song written.
Man erinnert sich an diese Kohlegrube, über die dieses Lied gemacht wurde in den USA. Die hat Al Gore gehört. Ja, er ist nichts wert und er kommt von einem Familienhintergrund. Ja, wenn man sich mal seinen Vater anguckt, ja, im Hintergrund, der auch nichts wert war. Also das Problem, was wir haben, das ist ein kulturelles Problem. Nämlich das, dass unsere Bevölkerung dazu gekommen ist, ein oligarchisches Modell in unserer Gesellschaft zu akzeptieren. Wir akzeptieren diese Ungerechtigkeit gegen 80% unserer Geringverdienenden. Wir sitzen da mit Hochachtung den oberen 3% gegenüber. Wir küssen den Arsch irgendeines Millionärs, der eigentlich ein Dieb ist. Wir haben die Idee des Gemeinwohls zerstört. Das, was Solon von Athen repräsentiert, das haben wir zerstört. Wir haben jede edle Tradition der europäischen Zivilisation in unserer Kultur zerstört. Das ist, was wir getan haben. Und wir akzeptieren das einfach so. Wir akzeptieren Politiker, die so denken. Wir achten Gesetze, die das auch noch praktizieren. Wir denken gar nicht mehr so, wie wir denken sollten als Amerikaner. Als wir nachgedacht haben darüber, wie wir hierher gekommen sind. Ich kann darüber ja was sagen in meiner Familiengeschichte im frühen 17. Jahrhundert, als sie nach Massachusetts gekommen sind. Die Siedler sind nicht notwendigerweise aus Europa geflohen, weil sie da weg mussten, also obwohl es einige gab, auf die auch das zutraf. Aber die Siedlungen wurden von Leuten gebaut, die das Beste der europäischen Kultur vertraten, aber die eine anti-oligarchische Ausrichtung hatten in der europäischen Kultur. Und die Leute sind hierher gekommen, weil sie nach einem Ort geschaut haben, in den sie mit dem Besten der europäischen Gesellschaft gehen konnten und trotzdem außerhalb der Reichweite dieser europäischen oligarchischen Tradition kommen konnten, wo sie eine wahre Republik aufbauen konnten, das in Europa wiederholt versucht worden ist, speziell seit dem 15. Jahrhundert, aber was immer wieder fehlgeschlagen war, wegen des Einflusses der oligarchischen Kräfte. Wir reden ja heute immer noch über den Adel, wie in Deutschland, wo man sich, oder wie in Italien, wo man sich dem schwarzen Adel gegenüber verbeugt, in Hochachtung. Dasselbe in Frankreich. In Frankreich gibt es wahrscheinlich, da gibt es mehr Polizisten als Menschen. Das ist Europa. Europa ist völlig von oligarchischer Kultur durchsetzt. Schau mal sich das, was sie sich in Polen abgegeben haben. Aber die Gründerväter kamen hierher, um das Beste aus Europa zu bringen. Um als Modellrepublik aufgebaut zu werden. Als Modell dafür, wie die Menschheit leben sollte. Das ist in unserer Verfassung eingebaut worden. Das ist in unserer Unabhängigkeitserklärung drin. Das sind Leibnizens Ideen. Das ist, wofür Lincoln gekämpft hat. Und wir hatten natürlich immer einen Kampf zwischen diesen oligarchischen Tendenzen, die auch mit in die USA gekommen sind, wie zum Beispiel in New York City und so weiter. Aber wir haben eine Republik. Und Franklin Roosevelt hat uns an einem Tiefpunkt gefunden und er hat die Führung übernommen für den Wiederaufbau unserer Nation. Um später auch die Kolonien abzuschaffen auf der ganzen Welt, um eine Welt zu befördern von souveränen Republiken, deren jede sich der eigenen Bevölkerung widmet, dem Wohlergehen der eigenen Bevölkerung und republikanische Lebensstandards auch in anderen Ländern befördert. Indem sie nämlich wissen, dass unsere eigene Glückseligkeit, die eigene Zukunft abhängt, wie sehr wir dieses Gedankengut in anderen Nationen, bei anderen Völkern verbreiten können. Und wir haben uns davon weggewandt. Es war am Ende des Krieges, Roosevelt starb, Truman kam rein, ein ziemliches Schwein. War er wirklich, ich war da, ich hab's erlebt. Ich habe selber das kleine Ringelschwänzchen gesehen. Also, bildwörtlich gesprochen. Und die USA schlossen sich mit Churchill und anderen Briten zusammen in dem Aufwand, die Kolonien wiederherzustellen. Wir haben die japanischen Soldaten zum Beispiel aus den Gefängniscamps in Indochina rausgelassen, wo sie sich ergeben hatten, und zwar einer Macht ergeben hatten, die von den USA organisiert worden war. Ho Chi Minh war ein Alliierter der Vereinigten Staaten, um die Japaner dort rauszubringen. Ja? Und die lieblichen Briten sind da rein spaziert. Sind da reinspaziert und haben die einfach wieder rausgelassen, die Soldaten, um das Land wieder zu übernehmen, bis die Briten selber wieder reinspaziert sind, um die Macht zu übernehmen. Die Holländer sind in den langen Krieg gegangen, um Unabhängigkeit in Indonesien aufzuhalten. Und in dieser und ähnlichen Formen es ist auf der ganzen Welt passiert. Das war diese angloamerikanische Politik, die durch Truman repräsentiert wurde. Das ist, was Eisenhower verstanden hat, als er seine Abschiedsrede hielt, als er aus dem Präsidentenamt ausschied, hat er verstanden, was über den Vereinigten Staaten schwebt, und hat ihm einen Namen gegeben, nämlich den militärisch-industriellen Komplex. Aber dieser Komplex ist eine Sache, die in Gang gesetzt wurde, als Roosevelt starb und Truman reingebracht wurde, der genauso ein Verbrecher war wie der Großvater von George Bush, der in den 30er Jahren sogar mitgeholfen hat, Hitler an die Macht zu bringen. Und wir sind diese Sache noch nicht losgeworden seitdem. Das heißt, wir haben diese oligarchische Tendenz in den USA, wo wir eine oligarchische Gesellschaft bevorzugen, wo es so ein paar Reiche gibt, ein paar, die es gepackt haben.
Ja.
Schaut sich mal an, wie die sie anziehen. Ja. Was sie da ertragen auf ihren Partys. Das ist unerträglich. Das heißt, wir haben es also hier mit einem stinkenden Faktor zu tun in unserer Gesellschaft. Und wir sind nun an den Punkt gelangt, wo wir uns entscheiden müssen. Wir können tun, was ich vorgeschlagen habe. Das wäre vom politischen Standpunkt die eigene Möglichkeit für eine Sequenz von Ereignissen, um die Welt aus dem Gang herauszubekommen, der uns jetzt direkt in ein dunkles Zeitalter bringt, wie im 14. Jahrhundert. Wir können unseren ursprünglichen Charakter zurückgewinnen, wie es Franklin Roosevelt mal geschafft hat, unter Krisenbedingungen. Und was ich vorschlage, kann nur unter Krisenbedingungen gemacht werden, ja, wo Leute mitkriegen und zugeben, dass das nicht funktioniert und hier eine Gefahr für die Menschheit da ist und sie keine Wahl haben, außer zu tun, was ich vorschlage. Und dann werden sie sich entscheiden und werden auch glücklicher sein. Aber das ist die einzige Chance für die Menschheit. Ohne die USA kann das nicht passieren. Europa wird das nicht tun können. Asien ist dazu nicht in der Lage. Wir müssen diejenigen sein, die das anfangen. Das ist unser Schicksal. Das ist unser Erbe. Nicht die Welt zu beherrschen, sondern diese Führung bereitzustellen. Wir müssen sagen, wir holen unsere Soldaten daraus. Ja? Das sagen wir laut und klar allen anderen. Wir verschwinden. Ja? Wir holen die raus aus den irakischen Städten, raus aus Bagdad und bringen sie außerhalb der Städte in Positionen, die sie erstmal halten können. Raus aus der Schusslinie. Ja? Ah, jetzt haben wir einen ganz schönen Schrott hier hinterlassen. Alles in Schutt und Asche. Aber jetzt werden wir die Kämpfe hier erstmal ans Ende bringen. Ja. Aber wohl wissend, dass das alleine nicht funktionieren wird, werden wir uns dann an Putin wenden. Ja. Der Präsident der USA scheint ja einige seelenrettende Faktoren zu haben. Er mag Putin. Ja, man wird vielleicht nie verstehen, was oder warum irgendwie in seinem Geist vorgeht, aber das scheint eine der Sachen zu sein, die er tut. Der mag Putin, und das ist eine Sache, die wir auch ermutigen. Ja. Ja, es ist nicht vielleicht, weil es an und für sich selbst so besonders toll ist, aber weil wir keine andere Tugend finden können in diesem Typen. Also wir gehen zu Putin und sagen, wir in den USA brauchen eure Zusammenarbeit, um die Briten unter Kontrolle zu kriegen. Ja, und Putin würde sagen, das ist eine gute Idee.
Ja,
wir müssen China dazu einladen. Putin wird auch das abnicken. Ja, Indien. Und wieder mit einem Nicken, ja, wunderbar, besser für die Balance, wenn wir die alle dabei haben. Und diese vier Mächte, ja, können entscheiden, dass das, was wir tun im Irak, uns zurückzuziehen, das Richtige ist, aber nicht ausreicht. Denn wir haben es mit einem Weltfinanzkrach zu tun. Das heißt, wir müssen auch zusammen auftreten, um gemeinsam gewisse Notmaßnahmen zu ergreifen, ja, die uns in die Lage versetzt, uns den Weg aus dieser Situation heraus zu organisieren. Ja, wenn das getan wird,
ja,
dann wird man vielleicht in so einer Situation feststellen, dass die Deutschen die Ersten sind, die froh sind, die Briten loszuwerden. Denn trotz all der Erscheinungen, die man so wahrnimmt, mögen die Deutschen das nicht, die ganze Zeit von den Briten gefickt zu werden. Die werden glücklich sein, selbst die Franzosen.
But what will happen is you will find very rapidly, immediately. And if we solve this problem.
Aber wenn wir uns dieses Problems annehmen. Und sagen, die Sache wird so und so gelöst. Jetzt wird der Frieden gebracht. Und wir machen das so, wie ich gerade gesagt habe. Dann wird das passieren. Denn eine der Sachen, die also natürlich das Problem noch schlimmer macht, ist, dass wir es mit einem Unrechtssystem zu tun haben. Und die Saudi-Familie zum Beispiel, in Saudi-Arabien, Leute wie Prinz Bandar, sind nicht unbedingt Kräfte, auf die man sich verlassen kann. Die haben ihre ganz eigene Agenda. Nichtsdestotrotz, mit dem Vorschlag, den ich gemacht habe, können wir Frieden in Südostasien bringen. Das wird schwer sein, aber es wird funktionieren, weil wir die Ungerechtigkeit beenden, indem wir eine plausible und klare Alternative dieser Fortsetzung der Ungerechtigkeit entgegenstellen. Und indem wir das führen, werden wir den USA eine Position moralischer Führung wiedergeben in der Welt. Und das wird natürlich noch ein anderes Problem mit sich bringen. Wir haben eine herannahende Präsidentschaftswahl. Wir haben keine Farce zustande bekommen, also haben wir in der Präsidentschaftswahl angefangen. Was ich da gesehen habe gerade auf CNN, war also das ekelhafteste Schwindel, den ich jemals gesehen habe. Wo da Präsidentschaftskandidaten rumrennen mit dem Schwanz zwischen den Beinen. Die dieses Possenspiel da vom Stapel gelassen haben, was komplett irrelevant war für die USA. Wen interessiert denn das, was die da tun? Wir sind in einem Krieg. Leute sterben, weil sie nicht genug Gesundheitsversorgung bekommen. All diese Probleme. Und ihr wollt über diesen Mist reden? Über diese Ablenkungen? Ihr könnt diese Diskussion hinter Posemuckel führen. Wir haben hier einen Weltfinanzsystemzusammenbruch, der im Gange ist, der schlimmer ist, als die Leute sich vorstellen können. Die Frage ist, jemand im Amt des Präsidenten der USA, was wird diese Person tun, in dem Moment, wo sie diesem Schicksal der Menschheit ins Angesicht schauen? Was wird denn hier gemacht? Ein Zirkus wird hier aufgebaut. Was komplett irrelevant ist. Unwichtiger geht es überhaupt nicht mehr. Man macht die USA damit vor den Augen der Welt verächtlich. Mit dieser Clownshow. Und ich denke, die Kandidaten sollten sich alle möglichst schnell darauf einigen, nicht in einer Clownshow mitzumachen. Sie sollten das boykottieren. Und sollten sagen, wir werden bei so einer Show nicht mitmachen. Wir werden uns doch hier nicht noch selbst entehren. Also vielleicht mal für Hillary Clinton und die anderen. Sie, Hillary Clinton und alle anderen, die hier irgendwie sauber bleiben wollen, werden nicht bei sowas mitmachen. Sie werden einfach herauslaufen. Die Geldsäcke, die hinter CNN stehen und diese Art von Politik kontrollieren. Den muss man einfach klar machen, die Politik in den USA gehört in die Hände der Menschen. Und zwar in die Hände des Großteils der Menschen. Eine andere Sache, die man natürlich auch bedenken muss, ist der nächste Präsident der USA. Wir kommen jetzt nahe in diese Region. Wir sind jetzt im Sommer, wir kommen in den August und so wie die Gefahren des Augustes überleben, wird die Wahl eines nächsten Präsidenten heranrücken. Das wird nicht einfach nur eine parteiische Wahl werden zwischen Republikanern und Demokraten. Ja, wir werden eine andere Art von Regierung brauchen. Ja, wir werden wahrscheinlich einen Demokraten als Präsidenten sehen, aber wir haben sehr, sehr wenig Leute, die für diese Position qualifiziert sind. Wir werden allerdings auch eine ganz signifikante Anzahl von Republikanern brauchen, von fähigen Republikanern in der Regierung. Wir brauchen eine Regierung, wo Leute in die ganzen Schlüsselfunktionen der, Regierung hereingewählt werden. Wir brauchen ein Team. Und wir brauchen ein Team, das man jetzt bereits anfangen muss aufzubauen. Ein richtiges Team mit einem Präsidenten, wo das Team mit diesem Präsidenten, der einsatzfähig ist, einsatzbereit ist, so müssen Sie einsatzbereit sein, wie eine Armee, um an mehreren Fronten sich mit den Problemen der Welt sofort auseinanderzusetzen. Wir brauchen ein Team im State Department, im Außenministerium. Wir brauchen ein Team in jedem Schlüsselbereich der Regierung. Wir sollten wahrscheinlich uns auch darum kümmern, wie die legislative Branche durch Teams geführt werden kann. Denn wir haben den ganzen Planeten zu reorganisieren. Und top-down, von oben herab. Wir können nicht diese Art von dümmlicher Politik weitertragen, die wir in den jüngeren Jahren gesehen haben. Wir sind in der schlimmsten Krise der modernen Geschichte, der gefährlichsten Krise. Und das ist keine Zeit für Amateure. Man muss das Land an die Menschen zurückgeben. Die Menschen brauchen das Vertrauen, dass die Regierung, die das Amt antritt, ihre Regierung ist. Eine Regierung, die ihre ist. Eine Regierung, die sie und ihre Interessen repräsentiert und kompetent ist. Es geht nicht darum, welchen Feind man im Ausland bekämpfen wird, wen man hasst und wen man liebt und mit wem man Deals macht und wem nicht. Wir brauchen einen Deal mit der ganzen Welt, um ein internationales Währungs- und Finanzsystem zu organisieren. Und das bedeutet, dass man jeden mit an Bord bringen muss. Ja, natürlich wird es ein paar schwierige Fälle so am Rand geben. Aber die meisten werden zustimmen. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, um irgendwelchen kleinen Mist. Es geht um Prinzipien. Ja, wie wird das ganze Ding funktionieren? Was ist unser Plan? Was wollen wir mit diesem Planeten hier machen? Und das heißt, dass wir jetzt nicht nur darüber nachdenken müssen, wie wir durch den Monat August kommen, sondern dass wir aus dem August herauskommen mit einer Idee, was die USA sein sollen. Nicht, welcher Kandidat gewinnen soll, weil das wird sowieso passieren. Das ist nicht so wichtig. Was wir brauchen, ist ein Bild davon, was die Politik der USA sein soll. Was die Regierung der USA sein sollte nach dem August. Was für eine Regierung soll das sein? Was soll die tun? Wozu soll sie in der Lage sein? Sodass wir diesen Nonsens hier loswerden können. Und irgendjemand, der wieder so ein Angebot kriegt, wie das diese Diskussion auf CNN, sollte sofort ablehnen. Jeder ernsthafte Kandidat wird das sofort ablehnen. Ja. Wir gehen nicht ins Scheißhaus, um die Politik zu diskutieren, sondern wir setzen uns in einer respektablen Umgebung zusammen, wo wir diskutieren werden, was die großen Themen sind, die der Zukunft der Menschheit entgegenstehen. Oder wichtig sind für die Zukunft der Menschheit. Das ist so im Groben, worum es jetzt geht. Wir werden das sicherlich diskutieren, aber das ist, worum es geht. Es geht um eine holistische Herangehensweise, nicht eins nach dem anderen. Wir sehen den Planeten in einer tödlichen Krise gefangen, in einer Zusammenbruchskrise. Ja, wir sehen Dinge, die sehr, sehr hässlich sind, mit denen man insgesamt umgehen muss, wie ich das angedeutet habe hier. Das Erste ist, es muss eine Entscheidung getroffen werden über Südwestasien. Ja, die Soldaten, die Truppen jetzt rauszuholen. Im August. Nicht im September. Jetzt sofort. Ja, und da ist der Anfang. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nicht Russland, China und Indien mit in diese Aktion hereinholen. Ja, sobald man das geschafft hat und Cheney draußen ist, können wir anfangen zu formen, und der Welt Gestalt zu geben für die nächsten 50 Jahre. Danke, Lynn. Also,
for those of you who are listening via the Internet, you can submit questions via email.
Also, ich wollte noch sagen, man kann Fragen hier via E-Mail übermitteln und ich werde mein Bestes tun, diesen Fragen Gehör zu verschaffen, während in der Zeit, die wir heute haben. Für die, die hier im Publikum versammelt sind, gibt es zwei Möglichkeiten für Ihre Fragen. Sie können entweder Ihre ganze Frage aufschreiben und ich werde sie dann vom Podium aus vorlesen. Oder wenn Sie Ihre Frage selber stellen wollen, dann haben wir hier ein Mikrofon im Publikum. Und in dem Fall bitte ich Sie nur, sich zu identifizieren und etwa die Art Ihrer Frage auf einer Karte anzukündigen. Pat hier drüben hat Karteikarten, wo Sie das vermerken können, wer Sie sind und was Ihre Frage ist.
Came in while Mr. LaRouche was speaking and some actually that were submitted even before he began.
Und es gab also einige Fragen, die schon übermittelt worden sind, bevor Herr LaRouche heute anfing zu sprechen. Und es ging um eine Reihe von Themen.
A number of questions are dealing, Lynn, with the current crisis.
Eine ganze Reihe von Fragen beschäftigen sich, Lynn, mit der Häuserfrage, mit der Häuserblase, Immobilien. Das kommt hier von einem der mächtigsten Komitees im Repräsentantenhaus der USA auf der demokratischen Seite. Und hier wird sie fragt, also einige Komitees auf Seiten des Senats und des Repräsentantenhauses haben ja Legislatur vorgeschlagen, um gegen die Hedgefonds und die Häuserblase vorzugehen. Und jetzt haben wir also diese Frage hier, über 50% oder 30% Steuerzahlung. Und ich habe nur Ihre etwas schnippischen Kommentar gelesen. Die sollen einfach ihre Steuern bezahlen. Und ich habe natürlich, das gab natürlich eine ziemlich heftige Reaktion von Hedgefondsmanagern und so weiter. Aber über das hinaus, was die Komitees sowieso schon machen, was mehr können wir denn eigentlich unternehmen?
Ja, diese Hedgefonds zu versuchen zu handhaben oder zu managen, ist so, als würde man vorschlagen, Prostitution in Las Vegas illegal zu machen. Man muss die Zuhälter aus dem Geschäft holen. Aber wir sind darüber schon weit hinaus. Wir sind an dem Punkt, wo wir Notgesetzgebung brauchen, um zu gewährleisten, dass die Leute nicht aus ihren Häusern hinausgeworfen werden. Zuallererst einmal, das gesamte Bankensystem der USA, die gesamten Banken der USA sind bankrott auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, man will nicht, dass die Leute aus ihren Häusern geworfen werden. Das heißt, man muss dieses Bankensystem in Gewahrsam nehmen, sozusagen Schutz gewähren. Ja, das heißt, man muss die Bank als Institution schützen gegen diese Hedgefonds und andere finanzielle Raubtiere. Denn wir brauchen die Banken, aber wir brauchen nicht diese Hedgefonds. Es gibt keinen einzigen Hedgefonds oder damit verwandte Organisation, die wir benötigen, die wir brauchen. Je schneller sie verschwinden, desto besser. Ja. Ich schlage diesen Hedgefonds vor, haut einfach ab, bevor wir euch ins Gefängnis stecken. Aber wir müssen eben dem Bankwesen das reorganisieren und schützen. Die einzige Art und Weise, wie man das tun kann, ist, indem man feststellt, dass das Federal Reserve System, ja, mit all seinen Anhängen und so weiter, das seit 1987, wo wir das Äquivalent hatten eines Finanzkrachs wie 1929, das hatten wir 1987 schon. Und damals kam der neue Vorsitzende der Federal Reserve, Alan Greenspan, kam hinein und sagte, haltet alles. Ja, ich hätte ihm vorgeschlagen, dass er sein Maul gehalten hätte, aber er sagte, haltet alles. Denn ich komme jetzt hier rein. Ja, man hätte sagen sollen, hier, wir schließen die Tür ab, damit er nicht reinkommt. Aber mit verschiedenen Methoden hat er es geschafft, damals den Markt mit vollkommen ja im Grunde genommen schwindlerischen Dollar zu überschwemmen, mit allen möglichen Arten von Blasen Liquidität in den Markt zu pumpen. De facto ist im Oktober 1987 hatten wir einen Bankrott wie 1929. Das hat stattgefunden, so wie ich das zeitgemäß vorher vorausgesagt hatte. Sie hätten das damals schon einfach alles schließen sollen, wie ich das gesagt hätte. Damals hätte man schon Roosevelt-artige Notmaßnahmen ergreifen müssen. Diese Art von Maßnahmen, die die Entscheidungen, die unter Nixon und unter Carter und danach getroffen worden sind, rückgängig gemacht hätten. Diese Entscheidungen hätten rückgängig gemacht werden sollen. Wir hätten das freie Wechselkurssystem aufgeben sollen, um zurückzukehren zu einem regulierten und festen Wechselkurssystem. Wir hätten sagen sollen, hier, das ist ein Haus der Prostitution. Lasst uns lieber hier verschwinden, bevor wir uns eine Krankheit einfangen. Und zurückkehren sollen zu einem System mit einem Dollar, der etwas wert ist, mit einem festen Wert. Ne? Und diesen ganzen Mist, der von der trilateralen Kommission unter Carter durchgesetzt wurde, einfach zum Fenster hinauswerfen. Und zurückzukehren zu einer Wirtschaft, die auf fairem Handel basiert, die reguliert ist, die auf Protektionismus gründet. Aber wir haben anstattdessen unsere Wirtschaft zerstört und sind übergegangen zum Glücksspiel. Unsere Landwirtschaft haben wir zerstört, unsere Landwirte haben wir in den Bankrott getrieben. Wir haben damals die Sparkassen und diese Landwirtschaftsbanken de facto geschlossen. Die gesamten Sparkassen, die das Bollwerk gewesen waren, des Hausbaus und des Aufbaus während der Roosevelt-Periode, haben wir zerstört. Das war ein riesengroßer Schwindel. Wir hatten in den USA Gesetze gegen den Wucher. Die haben wir aufgegeben. Wir haben den Wucher freie Hand gelassen. Haben die Wirtschaft im Grunde genommen den Kredithaien überlassen. Das war vollkommen falsch. Jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo die Frage ist, was ist denn überhaupt das Gesetz der USA? Was ist unser Gesetz? Was steht denn eigentlich zur Frage in der Unabhängigkeitserklärung? Was ist das Prinzip des Rechts, was im Zentrum unserer Verfassung steht? Es ist die Präambel. Und die Präambel sagt dasselbe, was die Absicht ist, die schon in der Unabhängigkeitserklärung zum Ausdruck kommt. Und zwar das Streben nach Glückseligkeit. Das ist Leibniz' Argument, Gottfried Leibniz' Argument für das naturrechtliche Gesetz einer wirklichen Regierung. Das heißt, unter unserer moralischen Gesetzgebung, die unsere Verfassung ist, wie man sie von dem Standpunkt der Präambel interpretiert und der Unabhängigkeitserklärung, das ist unser Gesetz. Sind wir kein Geldsystem, kein Finanzsystem, sondern ein Kreditsystem. Wir erlauben nicht, dass unsere Regierung von Geld kontrolliert wird. Wir kontrollieren das Geld. Wir äußern Währung unter den Gesetzgebungen und unter den Beschlüssen und den Vorgaben unserer Verfassung von der Bundesregierung. Ja? Wir erlauben die Äußerung von Währung durch den amerikanischen Kongress. Ja? Solche Maßnahmen, solche Aktionen durch den Kongress geben der Bundesregierung durch das Finanzministerium die Macht, Geld zu drucken und Kredit zu veräußern. Insbesondere, wo immer möglich, setzen wir die Prioritäten darauf, den Landesregierungen und den kommunalen Regierungen den Kredit zu gewähren, damit sie investieren in große Infrastrukturprojekte. Ja? Wir verwickeln sie in die Schaffung und in die Handhabung massiver Kredite, die gezielt in Verbesserungen kanalisiert werden müssen. Ja? Verschiedener Arten. Einmal Verbesserungen der Infrastruktur sowohl auf der Landes- als auch auf der kommunalen Ebene oder in große private Projekte, wo wir den Kredit organisieren, wie wir das auch mit der ländlichen Produktionsgesetzgebung während Franklin Roosevelt gemacht haben. Und diesen geben wir sozusagen Vorzug. Solcher Projekte, produktiver Projekte. Und wir handhaben dieses System, sodass es keine Inflation gibt. Aber wir schaffen durch unsere Gesetzgebung ein Steuersystem, wo diejenigen Projekte und Maßnahmen und Investitionen, die produktiv sind, weniger besteuert werden. Sodass beispielsweise Unternehmen, die ihr Profit reinvestieren, um ihr Unternehmen aufzubauen und zu verbessern, weniger besteuert werden als diejenigen, die den Profit einfach abziehen. Ja. Sodass Einkünfte, die behalten werden sozusagen, um zu reinvestieren, um Verbesserungen zu betreiben, weniger besteuert werden. So haben wir die Dinge damals organisiert. So haben wir unsere Kriegsproduktion organisiert. So haben wir unser Land von einem Schrotthaufen in die produktivste Industrienation der ganzen Welt, die Welt jemals gesehen hatte, verwandelt. Unser Gesetz ist das Gemeinwohl der Nation und der Bevölkerung und Gerechtigkeit fürs Volk ist unsere Finanzgesetzgebung. Ach, meinen Sie, Leute kommen dann mit diesem britischen System und sagen, ach, das Geld kommt zuerst, das Geld kommt zuerst. Das ist ein Finanzsystem, das ist ein monetäres, ein Geldsystem, wo das Geld zum Gesetz wird. Unter dem amerikanischen System wird das Geld durch das Gesetz, durch das Recht kontrolliert, gesteuert. In dem britischen System wird das Geld zum Gesetz. Und bei uns ist das Recht, ist das Gesetz die Gerechtigkeit, das moralische Gesetz, wie es in der Präambel der Verfassung festgehalten ist. Jede Maßnahme, die der Präambel unserer Verfassung widerspricht, ist inhärent verfassungswidrig. Wir sind heute in einer solchen Situation, wo man unter keinen Umständen all die Hypotheken und die Schulden eintreiben kann, in dieser Blase, die zusammenbricht. Der Wertzusammenbruch dieser Immobilien, ja, bedeutet den Zusammenbruch des gesamten Hypothekssystems. Denn die Immobilien selbst, ja, geht in Richtung Null. Der Besitz, der Eigentum der Hypothekenhalter ist Null. Das heißt, wollen wir, dass sie rausgeworfen werden? Wenn man beispielsweise hier den Bezirk Loudoun nimmt. Ich habe das sehr nah aus beobachtet. 1983 fing das los. Da fing sie an, von Entwicklung zu sprechen. Ja, das war eine Gegend, wo es zum größten Teil um Landwirtschaft ging. Ja, eigentlich ist der Boden gar nicht geeignet für Landwirtschaft außerhalb der Viehhaltung. Und so wurde es auch benutzt. Das war absolut sinnvoll. Wir brauchten da ein Transportsystem. Ne? Wenn man sich diese Gegend anguckt, dann sieht man also eine Zusammenkunft der Bewohnung, wie also die Immobilien gebaut wurden, um Washington D.C. herum, das vollkommen wahnsinnig ist. Ja? Man hat da Wohngebiete ohne Produktion. Ja, Leute, die aus West Virginia kommen, die also die Autobahn entlang kommen, um dann sozusagen in der Gegend um Washington D.C. zu arbeiten. Eine große Autobahn gebaut, um also dafür aufzukommen, und die sind trotzdem total verstaut. Diese Leute sind total wahnsinnig, sind absolut unfähig, so etwas zu handhaben. Wie man diesen Bodennutzung im Grunde genommen organisieren sollte, wäre dezentralisiert. Man sollte also Kommunen haben, wo man also die Leute haben, die Wert schöpfen durch die Produktion, und Leute, die dort leben, die mit diesen Funktionen sozusagen verwandt arbeiten. Man sollte also keine Pendlerverkehr haben von bis zu 100 Kilometer, ja, zweimal am Tag. Das ist doch totaler Wahnsinn. Hin und zurück 4 Stunden am Tag auf der Autobahn oder noch länger? Ja, auf einem normalen Tag, an einem normalen Tag. Das ist vollkommen wahnsinnig. Jetzt haben wir auf einmal keine Steuereinkommen in der Gegend, wo die Leute wohnen. Die einzige Steuereinkommen, wo die Leute wohnen, ist, sind Immobilien de facto. Oder das Einzige, was dort passiert, ist Wohnen. Ja, und da gibt es keine Produktion, da werden keine Steuern gezahlt. Ne? Und wer soll jetzt sozusagen für die Kosten dieses ganzen Pendelns aufkommen? Ne? Und wenn man sich also dann diese Immobilienspekulation ansieht in der Gegend wie Loudoun County, da muss man davon ausgehen, dass also der Wert der Immobilien um 40-50% zusammenbrechen wird. Das muss man schätzen. In der unmittelbaren Zukunft ein Wertzusammenbruch von bis zu 40%. Was passiert, wenn 40% der Bevölkerung ausgewiesen wird, also aus ihren Häusern rausfliegt? Was passiert denn dann mit dem Steuereinkommen? Das heißt, auf einmal hat man eine kommunale Regierung, die ein Steuereinkommen hat, der unter den Kosten überhaupt sozusagen der Erhaltung dieser Kommune liegt. Was für Idioten! Wahnsinnige! Und nennen sie sich dann Buchhalter. Ja, die sollte man alle feuern. Ja. Sie nennen sich Ökonomen. Alle erschießen. Das ist vollkommen wahnsinnig. Wir haben dieses ganze Land. Ja. Ja. Wir hatten enorme Gegenden von Landwirtschaft und Industrie, die wir einfach geschlossen haben. Cleveland ist im Grunde genommen ja einfach geschlossen worden. Ohio, Gegenden, die unter Roosevelt und danach Anlagen hatten, Standorte hatten, wo man mit 15 Minuten Pendeln zur Arbeit kam und zurück. Ne? Maximal in diesen Gemeinden. Ja? Und das floss. Viele Leute konnten sogar zur Arbeit laufen. Und die Kommune hatte ihre entsprechende eigene Steuereinnahmen, ne, ihre eigene Steuerbasis, weil sie Produktion hatte. Das heißt, man hatte eine dezentralisierte Art der Benutzung des Territoriums. Ne. Das heißt, man musste nicht erst nach Kalifornien fliegen, um nach New York City zu reisen. Ja. Das ist im Grunde die Richtung, in die wir uns bewegt haben, wenn wir das nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen zurück zum Wesentlichen. Es gibt keine festen Patentrezepte, die funktionieren werden. Die Krise ist jenseits des Vorstellungsvermögens der meisten Leute. Aber wir müssen sagen, wir werden das System durch ein ganz drastisches Bankrottreorganisierungsverfahren bringen. Wir werden ganz viel der Schulden einfach einfrieren. Wenn Leute in einem Haus wohnen, das sie nicht mehr, wo sie kein Eigentum dran haben, dann werden sie trotzdem nicht einfach rausgeworfen. Wir werden auf eine natürliche Art und Weise bessere Optionen finden, wie wir also dieses Problem handhaben. Wir werden den schrecklichen Fehler erkennen, wie wir endlich unser Land nutzen, seit den 1980er Jahren. Unser Steuerprogramm, alles ist seit Nixon im Grunde genommen vollkommen wahnsinnig gewesen. Und das müssen wir fressen. Ja? Das müssen wir schlucken. Aber wir werden zurückgehen zu einer Hightech-Industrie. Der Bedarf der Welt wird am besten, kann man am besten in Asien sehen. Die Bevölkerung in China, in Indien, ist in einem schrecklichen Zustand. Der große Teil der Bevölkerung. Das ist der typische Zustand in Asien. Man muss sich mal ansehen, was das Einkommen in Afrika ist. Ja, oder einer typischen Person im Mittleren Osten, in Südwestasien. Das ist schrecklich. Wir müssen diesen Planeten verwandeln. Wir müssen die Wasserversorgung verwandeln. Wir müssen Energieversorgung entwickeln. Wir müssen diesen Planeten in einen produktiven Planeten verwandeln. Ja? Afrika und Südwestasien sind die am brutalsten betroffenen Teile dieser Welt. Wir werden mit Europa, Nordamerika, werden der Fokus sein hochtechnologischer Produktion, kapitalintensiver Produktion. Wir werden die Hochtechnologie für die Welt und für diese Nationen produzieren. Wir werden ein Eisenbahnsystem bauen für Afrika. Wenn Sie es sich nicht leisten können, dann bauen wir es für Sie. Wir werden einen 50 Jahre Investitionszyklus haben. Wir werden 50 Jahre brauchen, um diese Probleme zu lösen. Aber in diesem Kontext werden wir uns Notmaßnahmen ansehen müssen, um die Dinge einzufrieren, um Katastrophen zu verhindern. Wir müssen Zeit kaufen. Wir werden in Geschäften, in solchen Geschäften, auch die Termine nicht einhalten können. Ja. Anstatt einen allgemeinen Bankrott zu haben, der unsere Wirtschaft sozusagen eigentlich den Rest geben wird, werden wir ein Reorganisationsverfahren durchsetzen. Wir werden unsere Wirtschaft retten. Ja. Wir werden einen großen Teil der Hypotheken einfach reduzieren müssen. Du hast eine Hypothek über $500,000, wir werden es einfach reduzieren, abschreiben auf $200,000. Wir müssen an die Zukunft der Menschheit denken. Und ich bin Ökonom, ich bin wahrscheinlich der Beste, den Sie finden können. Ich sage Ihnen, wir brauchen 50 Jahre, um diesen Planeten wieder in Ordnung zu bringen. Wir brauchen eine Perspektive von 50 Jahren bei dieser Reorganisation, bis die Dinge einigermaßen wieder in Ordnung sind. Wenn man das nicht hat, dann erkennt man diese Realität nicht. Das heißt, was jetzt diese Frage betrifft, ja klar, wie oft ist diese Frage schon gestellt worden? Natürlich brauchen wir Regulierung und so weiter. Ne? Aber das ist eine unmögliche Situation, die wir haben. Aber ich liebe unmögliche Situationen, weil das ist meine Spezialität.
Normalerweise nehme ich die Fragen der Institutionen in Washington zuerst. Ich werde das heute ein bisschen anders machen, denn wir haben eine Menge Fragen aus dem Publikum. Wir haben viele Fragen, die von Zusammenkünften überall auf der Welt hereinkommen. Und ganz speziell auch Fragen von Gesetzgebern und Gewerkschaftsführern in den USA. Ich werde also versuchen, die Sachen ein bisschen zu rotieren. Die Frage eben kam aus Washington und ich versuche jetzt, eine Frage wirklich aus jedem dieser Bereiche heranzunehmen, die ich gerade nannte. Ich würde aber gern sagen, dass, wie immer, es eine ganze Reihe von organisierten Zusammenkünften gibt, die diese Webcast ansehen oder auch öffentlich zeigen. Und ich möchte also das Willkommen auch diesen Leuten aussprechen. Wir haben drei Gruppen an verschiedenen Universitäten in Bolivien, in La Paz an der Uni France, in der Universität der Stadt El Alto und die Universidad San Simón in Sanchibamba und auch ein Publikum in Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Venezuela und Guatemala. Und wir heißen Sie alle herzlich willkommen bei der heutigen Veranstaltung. Wir haben auch ein Treffen der LaRouche-Jugendbewegung in Zimbabwe, die derzeit diesem Webcast folgt. Und ich würde die natürlich sehr gerne ganz besonders herzlich willkommen heißen. Und Richmond hat auch, Richmond kann seine Frage vielleicht selber stellen eines Tages, aber was er eben fragt hier. Die Frage ist, Zimbabwe ist für die letzten 10 Jahre völlig isoliert gewesen. Illegale Sanktionen sind ausgesprochen worden. Und das Land hat also eine riesige Auslandsschuld. Und ihr in den USA habt ja aus einer ähnlichen Situation eine der größten Industrienationen aufgebaut. Wie können wir das am besten in Zimbabwe auch erreichen?
Naja, tatsächlich ist es ja so, wie eigentlich jeder weiß, müssen wir die Briten rauswerfen. Ne? Weil Zimbabwe, wie viele Leute wissen, hieß ja früher Rhodesien und das war kein besonders guter Name.
Ne?
Die Bedeutung, ne, dieser Entwicklung ja, der Entwicklung um die Farmer, die de facto Briten waren, und die britischen Farmen in Rhodesien, was jetzt Simbabwe ist, war also der vormalige Versorger von London, auch mit Nahrungsmitteln, Getreiden. Das heißt, mit der Befreiung von Simbabwe war die Frage, werden wir erlauben, dass die eingeborene afrikanische Bevölkerung, die beispielsweise auch Bauern waren, Zugang haben soll zu Land und entsprechend das benutzen, dieses Land benutzen können, um zu produzieren. Ja. Ist also die Frage, ob die Erlaubnis erteilt werden würde, sozusagen den Stand zu erreichen, wie auch die europäischen Farmer in der Gegend. Ja. Das war also damals sozusagen die Frage, dass in dieser Frage der Landreform die Briten mit einer korrupten amerikanischen Regierung losgezogen sind, um Simbabwe zu bankrottieren. Ne? Und die anderen afrikanischen Nationen hatten Angst, weil sie wussten, dass sie also Briten auch töten, wenn jemand sich ihnen in den Weg stellt. Ne? Das heißt, Simbabwe ist heute de facto bankrottiert aufgrund dieser britischen Brutalität und Dummheit. Das ist das Problem. Wir brauchen de facto die Umsetzung von dem, was Franklin Roosevelt mit seiner Nachkriegsentkolonisierung beabsichtigt hatte. Das heißt, Simbabwe, die zwar Unabhängigkeit bekommen haben, nicht das Recht bekommen, diese Unabhängigkeit auch zu nutzen. Ne? Die Briten sind dabei zu versuchen, die Regierung Simbabwes zu zerstören und den Staat zu zerstören. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Beispielsweise dieselbe Art zu operieren, sieht man in der Herangehensweise, wie die Briten die Russen de facto mit Krieg bedrohen, über die Frage der Auslieferung dieses russischen Bürgers in der ganzen Frage von Litvinenko und seiner Ermordung. Und das ist, was die Thatcher-Regierung und die Major-Regierung und die Tony Blair-Regierung waren so. Und die gegenwärtige. Sie haben keinen Respekt für andere Nationen. Und so wie Putin das ja ausdrückte vor kurzem, denken sie noch immer wie eine Kolonialmacht. Und Simbabwe ist ein Opfer dieses kolonialen Imperialismus und ist ein Opfer der Tradition von Cecil Rhodes insbesondere.
Okay, I'd like to take a question from the audience.
Also ich würde sehr gerne eine Frage hier aus dem Publikum hier nehmen. Professor Rosinski. Herr LaRouche, dass es ganz bestimmte, sehr wichtige Dinge gibt, die getan werden müssen, und zwar noch vor dem Beginn des August. Cheney rauszuwerfen, die Truppen rauszubekommen, Russland, Indien und China mit den USA zusammenzubringen, ne, und die Veränderung der Währungspolitik in der ganzen Welt zu beginnen. Glauben Sie, dass wir das mit dieser Regierung und mit diesen Kandidaten, die wir im Augenblick für die Präsidentschaft haben, dass irgendetwas in diese Richtung angefangen werden kann in den nächsten 30 Tagen? Glauben Sie, dass das möglich ist?
Absolut. Wir haben natürlich ein paar Politiker in den USA, die in der Lage sind, das zu verstehen und entsprechend zu handeln. Und wir haben in den USA ein Militär. Wir haben Institutionen der Bundesregierung in den USA, die in Ruhestand sind, aber funktionieren. Und sie sind Teil dieses Systems. Viele von uns sind Teil der Regierung, ohne jemals Teil von ihr gewesen zu sein. Und wir haben in den Institutionen dieser Regierung Professionelle, also Leute, die genau wissen, wie diese Art von Dingen gemacht werden muss. Jetzt zum Beispiel, was den Truppenrückzug im Irak betrifft. Ich habe dafür gekämpft, Professionelle in der Armee, im Militär, in der Gegend haben sich dafür eingesetzt, die also ungefähr auch ihre Unterstützungserklärung in der einen oder anderen Form geäußert haben für das, was ich vorschlug als Politik. Und wir haben die Krisenbedingungen. Und vielleicht wissen Sie auch aus Ihren eigenen Erfahrungen, es gibt Krisenpunkte in der Politik, wo der Wille gebrochen wird. Also der Wille zu handeln und manchmal auch der Wille nicht zu handeln. Ja? Denn die Realität übt harten Druck aus. Ja? Und jemand, also der auf dieser Basis operiert, und ich denke, Sie wissen das auch, wir sind in so einer Zeit von sehr plötzlichen Veränderungen.
Ja?
Und die Einsicht, um das tun zu können, und Leute, die willig sind, dabei mitzumachen, findet man auch in so einer Zeit. Wir haben also einen ganz guten Zug, einen kräftigen Muskel, der daran arbeitet. Es gibt bei den Demokraten und so weiter, es gibt ein paar Feiglinge, Leute, die korrumpiert worden sind und so weiter, aber wir sind dabei. Wir sind da dran. Und es heißt, den Stecker zu ziehen. Und der Stecker in dem Fall heißt Cheney. Oder und wenn der erstmal draußen ist, der Stopfen, dann kommt eine ganze Menge hinterher. Zum Beispiel, da ist von allen Leuten ausgerechnet Henry Kissinger in Verhandlung mit Leuten in Russland. Ja. Als ich nach Russland geflogen bin, früher dieses Jahr, ja, da war fast zur selben Zeit die ehemaligen Präsidenten Clinton und George H.W. Bush, der Senior, für die Beerdigung von Jelzin da. Henry Kissinger war auch vor Ort. Und ich weiß, dass von russischer Seite natürlich auch Treffen stattgefunden haben und Verhandlungen stattfanden. Das heißt, in Kennebunkport, wo der Präsident und sein idiotischer Sohn sich zusammen mit Putin getroffen haben, das war eine Sache, die zur Reife gebracht worden ist von Leuten, inklusive Clinton und Bush Senior und so weiter, denen klar geworden ist, dass das getan werden muss. Wir sind an einem Punkt, an dem keine Umkehr möglich ist und wir müssen diesen Kurs jetzt verfolgen. Ja. Die also wissen, dass wenn wir ein Schlüsselthema mit Putin durchbringen und durchdiskutieren, ein paar Schritte in Gang bringen, dass wir dann eine Tür öffnen können. Ist das aus Verzweiflung geschehen? Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber das ist so, wie in der Kriegsführung. Ja. Kriege können ja angefangen und gewonnen werden. Und man riskiert immer, dass man eine Niederlage erlebt. Aber wir sind in diesem Krieg, wir müssen diesen Krieg führen, ja, diesen Kampf. Ja, denn wir haben ja gar keine andere Wahl. Ja. Die Umstände geben uns überhaupt keine andere Möglichkeit. Die Frage ist, können wir genügend gute Männer und Frauen finden in ihren eigenen Positionen, die tun können, was sie können, um das Ding zum Funktionieren zu bringen? Ich denke, dass wir das hinkriegen.
Lynn, wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen hier aus dem Kongress und aus der Bevölkerung über die Frage der Einwanderung. Diese Frage ist von Mark Thomas. Der ist also in der Gewerkschaft der Stahlarbeiter in Pittsburgh. Er sagte, Lynn, die Frage der Einwanderung und die Situation in diesem Bereich wird schrecklich. Wir haben eine ganze Menge von Leuten, die sich bewerben, in die Gewerkschaft einzutragen, in der Stahlgewerkschaft. Und wir verhandeln also über die Frage dieser Einstellungen. Und gleichzeitig gibt es eine ganze Menge von Menschen, die also entweder legal hier sind oder die vollkommen ohne Dokumente sind, die entsprechend auch nicht in der Gewerkschaft sind. Und diese Menschen, die absolut verzweifelt sind, sind bereit, zu Bedingungen, Umständen, weit unter den tariflichen zu arbeiten. Das gesamte System ist vollkommen unfair für sie. Sie haben keine Gesundheitsversorgung, sie haben nichts. Sie werden wie Sklaven behandelt, aber es ist gleichzeitig und ebenso unfair gegenüber den Gewerkschaftsmitgliedern, die ihre Familien unterstützen müssen. Kannst du beschreiben, was eine gute Einwanderungspolitik wäre?
Nun, vielleicht sollten wir mal über ein Mindestlohngesetz nachdenken. Und vielleicht sollte man da auch mal in dem Zusammenhang auch mit Mexiko sprechen. Und zwar darüber, Industrien im Norden Mexikos aufzubauen. Wir haben das Problem, denn wir wollten das ja. Wir wollten ja billige Arbeitskräfte. Ja. Das ist natürlich so. Ja. Die Mexikaner sind verzweifelt. Und da geht man dann zu einem Gangster oder einem Waffenschmuggler und so weiter und schmuggelt sich irgendwie durch die Grenze. Und viele von diesen Dingen involviert nicht nur Gangster und Drogendealer, sondern alle möglichen Leute. Denn es geht um Leute, die in Mexiko einfach keine Chance haben. Die werden in die USA gebracht. Ja. Die brechen hier nicht ein, die werden hierher gebracht. Von wem? Von Gangstern. Ja, die USA wagen sich ja nicht, einige dieser Sachen überhaupt nur zu berühren. Ja. Wir sind uns total bewusst darüber, was da passiert. Ja, über den Drogenschmuggel, ja, und die Infiltrationsquellen, was das angeht. Aber wir wollten das hier. Ja? Billige Arbeitskraft. Und gleichzeitig die Gewerkschaften zerbrechen. Und aus dem Grund brauchen wir zwei Politiken.
Ja?
Wir tun nichts Unmenschliches, Nummer eins. Und der erste humane Akt ist, den Minimallohn zu erhöhen. Und das auch durchzubringen. Ja, wir haben Leute, die können sich Gesundheitsversorgung nicht leisten, weil sie nicht genug Einkommen haben.
Ja.
Das heißt, der Mindestlohn muss hoch. Wir brauchen nicht Multimillionen-Dollar-Fallschirme für solche Blutsauger. Ja. Warum geben wir diesen Leuten Steuererleichterungen? Das ist doch kein Recht. Und die andere Seite der Sache ist, dass man einen Vertrag braucht, einen Deal mit Mexiko. Und zwar in Mexiko Industrien aufzubauen. Zum Beispiel. Mexiko braucht so ziemlich alles. Die haben keine vernünftige Bahnverbindung von Mexico City nach El Paso. Es gibt keine funktionierende Bahnverbindung. Es gibt nicht genug Wasser. Obwohl, Mexiko hat große Gebiete, die also benutzt werden können, um anzubauen, aber es ist ihnen nicht erlaubt, dort anzubauen. Das ist von den USA geschaffen worden und ich war da, als es passierte, 1982, als sie meinen Freund, Präsident López Portillo von Mexiko, zerbrachen. Das ist der Zeitpunkt, an dem diese Hölle anfing. Da waren Industrien, die sind einfach dicht gemacht worden. Man hatte die ganze Gegend ausgeraubt und geplündert. Also, wir wollen amerikanische Arbeiter schützen. Die beste Art, sie zu beschützen, ist welche? Minimallöhne, Minimalstandardlöhne. Wir werden einfach Leuten nicht erlauben, Leuten billig zu arbeiten in den USA. Dann werden wir tun, was wir können, um die Leute in Jobs bringen, die besser bezahlt werden. Das tut ja keinem weh. Und zur selben Zeit werden wir mit Mexiko und anderen Ländern arbeiten, um deren Industrien in ihren eigenen Ländern zu fördern und zu unterstützen. Und der Norden von Mexiko ist natürlich ein Gebiet, wo unmittelbar Investitionen passieren müssen. Man kann da nicht viel machen, denn es gibt die Infrastruktur nicht, um da überhaupt irgendwas viel zu machen. Das heißt, da müssen Schienen hin, Wassermanagementsysteme. Da kann man Leute einstellen, da finden Leute Arbeit. Es gibt ganze Staaten in Mexiko, wo die Leute in den USA arbeiten und mit dem Geld, was sie in den USA verdienen, ihre Familien in Mexiko über Wasser halten. Also, wenn man sich einen humanen Anspruch setzt, dann ist das eine Herausforderung, aber es ist nicht wirklich ein Widerspruch. Man hilft den Leuten, in Mexiko bleiben zu können. Das heißt, es kann sein, dass man der gegenwärtigen mexikanischen Regierung einige Lektionen erteilen muss. Das ist nicht gerade die freundlichste Regierung. Aber wir werden diese Regierung ermutigen, eine gute Regierung zu werden. Und in der Zwischenzeit wird der Minimallohn hier erhöht. Das muss sowieso gemacht werden. Also die nächste Frage kommt von einer Kongressabgeordneten aus einer großen Stadt an der Ostküste. Sie schreibt: Mr. LaRouche, ich repräsentiere einen Wahlbezirk, wo viele junge Leute in den Einfluss von, wo die einzige Möglichkeit ihrer Lebensbedingungen noch irgendwie zu verbessern, im Militärdienst besteht. Und ein junger Mann, der also zweimal in Irak gedient hat, und dieser Mann hat nach zwei Touren im Irak, sieht sich jetzt einer Anklage gegenüber, weil er jemanden angeheuert hat, um ihn ins Bein zu schießen, damit er nicht noch ein drittes Mal nach Irak muss. Herr LaRouche, Sie haben ja hier einen Rückzugsplan diskutiert, und trotz des, der allgemeinen Stimmung für einen Truppenrückzug aus den USA, und trotz der Tatsache, dass eine große Zahl von Republikanern dem Krieg gegenüberstehen, hat ein ganz kleiner Schritt, diesen Krieg zu beenden, den US-Senat nicht verlassen können. Es ist nicht über den Senat hinausgekommen. Ich möchte von Ihnen wissen, was muss getan werden, was ist eigentlich notwendig? Zweitens bin ich bekannt mit Ihrer Südwestasien-Doktrin, und ich würde gern wissen, ob Sie diesen Plan verändert oder ergänzt haben vom Standpunkt des Truppenrückzugs.
Was also meine Politik bezüglich Südwestasien betrifft, die trifft nach wie vor zu. Wir müssen die Nationen in der Region in eine Zusammenarbeit bringen. Ja. Das wird nicht funktionieren, ohne dass man auch einige andere Maßnahmen ergreift. Aber sie werden auch nicht funktionieren, ohne dass man diese Zusammenarbeit hat. Ich habe ein Problem. Ich bin wahrscheinlich ein relativ geeigneter Anführer unseres Landes, aber ich bin wahrscheinlich für einige Leute viel zu geeignet, ja, viel zu fähig. Sie wollen mich nicht in dieser Position. Ich habe ein paar Dinge in meinem Leben gemacht in den 1970er und 80er Jahren, die einige einflussreiche Leute absolut terrorisiert hat. Ja, die Angst davor hatten, dass ich also zu viel Einfluss und zu viel Macht erringen würde. Und haben alles getan, um mich von der Regierung fernzuhalten. Und sie wollen lieber Feiglinge an der Regierung haben. Man hat also diese krankhafte Feigheit im amerikanischen Kongress, die wie eine Epidemie dort wütet. Jemand wird neu in den Kongress gewählt und dann wird er erstmal darüber aufgeklärt, was denn überhaupt die Regeln des Spiels sind. Und die Regeln des Spiels sollen ihn impotent machen. Ja, diese Frage ist sehr, sehr wichtig, die Sie stellen. Ja, die Frage auch sozusagen in diesem Zusammenhang, die wichtig ist, ist, wie Menschen impotent gemacht werden. In so einer Tragödie. Also die Idee, dass in der Gesellschaft jeder so nach seinem eigenen Standard gemessen wird, ist totaler Schwachsinn. Eine Tragödie ist immer das Problem sozusagen einer gesamten Gesellschaft. Und Tragödien werden verhindert von Individuen, die sich befreien von der tragischen Kultur. Man wird ganz oft Individuen sehen, die ganz rational handeln. Und dasselbe Individuum, wenn es sich in einer Gruppe befindet, handelt auf einmal nicht mehr rational. Operiert oder handelt auf der Grundlage von Gruppendynamik. Und jede klassische Tragödie von Shakespeare oder die alten griechischen Tragödien oder von Schiller, alle großartigen Tragödien funktionieren auf der Grundlage von Gruppendynamik. Sie werden zwar, keine große Tragödie hat einen Helden. Sie werden vielleicht Helden genannt, aber es gibt keine Helden in diesen Tragödien. Sie ordnen sich der Gruppendynamik unter. Sie sagen, ich würde es zwar tun, aber ich kann nicht. Ich muss mit meinen Freunden diesen tragischen Pfad entlang gehen. Sie werden wie Hamlet. Alle Dänen damals waren so. Ja, alle großen Dänen, nicht die großen Dänen heute, waren Feiglinge. Hamlet war ein Feigling. Was für ein Feigling? Er hat Angst vor einem Geist, vor einem Gespenst. Er hat Angst vor dem König. Er will irgendwie manövrieren. Ja, so ein Spielchen spielen mit dem Stück, das er aufführen lässt in dem Stück, in dem Drama. Ah, es funktioniert nicht. Ach, also werfe ich einfach meinen Leib sozusagen in den Kampf, werfe mich in den Kampf und alle werden getötet. Alle Figuren im Hamlet, außer Horatio, sind Verräter. Das sind alles Stinktiere. Da gibt es keinen Guten unter ihnen. Es gibt auch keinen Guten im Macbeth oder in Lear. Keinen Vernünftigen in Lear. Die sind alle wahnsinnig. Ja, es gibt keine gute Figur im Julius Caesar. Er ist außerdem, der zwar erwähnt wird, aber gar nicht zugegen ist. Cicero. Ja. Alle diese Tragödien basieren auf einer gemeinsamen Eigenschaft der Selbstzerstörung in dieser Gruppendynamik. Das Individuum ist wie von einem elektrischen Zaun der Meinungen, der herrschenden Meinungen umgeben. Und das sieht man ganz oft in der Wirklichkeit auch, wo ein Individuum, der isoliert ist von seinen Mitstreitern oder seiner Gruppe, vernünftig ist, aber in dieser Gruppe auf einmal wie ein Stinktier ist. Und das Problem hier ist folgendes, dass diese Art sozusagen einfach des Mitläufertums im Kongress überall verbreitet ist. Ja. Die Individuen sind alle vollkommen vernünftig und intelligente Leute werden nicht auf eine ehrliche Art und Weise handeln in dieser Gruppendynamik. Das heißt, man findet also alle diese Individuen, wenn sie losgelöst von diesem Prozess sind, wie wir jetzt damit umgehen werden, ist folgendes. Wir werden eine Revolte organisieren gegen den Konsens. Ja. Der Konsens muss zerbrochen werden. Der Konsens wird von uns zerstört werden. Ja. Akzeptiere nicht den Konsens. Ah, ich muss mitmachen, ich muss also mich unterordnen, ich muss dem zustimmen und so. Da muss man organisieren. Ah, du bist korrupt. Du bist ein Stinktier. Du bist das Problem, weil du da mitschwimmst. Du bist ein Mitläufer. Du bist das Problem. Ja? Das müssen wir brechen. Ja? Ja, den Mut haben, das zu tun. Man weiß, dass das moralische Gesetz es erfordert, diesen Konsens zu brechen. Ich habe diesen Mut. Ich weiß, worum es da geht. Wir sind in einer Situation, wo wir gewinnen können. Die Fähigkeit, diesen Kampf zu gewinnen, ist da. Die Frage ist, finden wir genug Leute, die den Mut haben, es zu gewinnen?
Also Lynn, die nächste Frage kommt von einem Abgeordneten eines Bundesstaates.
Das ist
eine ähnliche Frage, aber ich werde sie trotzdem stellen. Denn da gibt es gute Pizza. Er schreibt also hier, Lynn, die heutige Umfrage in der Washington Post über die Präsidentschaftskandidaten scheint anzudeuten, dass für die meisten Befragten Stärke und Führung wichtiger ist, als das, was als neue Ideen identifiziert worden ist. Es steht völlig außer Frage, dass ich dafür arbeiten werde, einen Demokraten zum Präsidenten zu wählen, wer sie oder er auch immer sein möge. Aber ich kann heute natürlich nach dem, was Sie beschrieben haben, nicht ehrlich behaupten, dass irgendeiner von den angekündigten Kandidaten heraussteht, durch die Stärke seiner Führung. Und deswegen fühle ich mich auch nicht sehr wohl dabei, einen Präsidentschaftskandidaten auszuwählen. Haben wir irgend so einen unbekannten Kandidaten da draußen oder müssen wir uns mit dem Mittelmaß abfertigen?
Also, ich werde da mal was zu sagen. Wenn ich sage, diese Regierung muss etwas tun, dann nehme ich dafür persönliche Verantwortung auf mich, dafür zu sorgen, dass es passiert. Wenn ich sage, dass es einen Präsidenten bedarf mit bestimmten Fähigkeiten und Qualität und ich bereit bin, meinen Teil zu tun, dass der Präsident die Qualitäten verfügbar hat, ja, die er braucht, um mit diesen Problemen umzugehen. Ich kandidiere für kein Amt. Aber wenn wir eine fähige Auswahl treffen, dann werde ich da sein, um meine Arbeit zu tun. Es wird passieren. Und ich kenne auch andere Leute, die ähnliche Qualitäten haben, die sicherstellen werden oder versuchen werden, sicherzustellen, dass diese Qualitäten vorhanden sind. Als Franklin Roosevelt ins Amt kam, brachte er einen Typen ins Amt oder in die Regierung, Harry Hopkins, der auch nicht von nirgendwoher kam. Der war ein Spezialist, der unglaublich viel getan hat, um durch das öffentliche Arbeitsprogramm den Arbeitsmarkt wieder aufzubauen, dass die Leute in Arbeit gebracht wurden. Das war auch ein militärisches Programm. Man muss sich erinnern, dass Roosevelt ins Amt geführt wurde, eingeschworen wurde, einige wenige Wochen, nachdem Hitler von denjenigen, die sozusagen die Federalist Society heute repräsentieren, diktatorische Macht verliehen bekommen hatte in Deutschland durch Hermann Göring, der den Reichstag abgesteckt hatte, der ein Ereignis damals erzeugt hatte, wie heute der 11. September, der gebraucht wurde, um Hitler diktatorische Macht zu verleihen, die er niemals abgelegt hat, bis er starb. Das heißt, als Harry Hopkins als sozusagen die rechte Hand von Roosevelt reinkam, war er gleichzeitig eine wichtige Figur in der militärischen Organisation der USA. Und als Roosevelt ins Amt kam, wusste er, dass die USA einen Krieg mit Hitler führen würde. Und wir mussten uns darauf vorbereiten. Und die ganze Organisation, ja, auch Leute wie Eisenhower, Leute wie MacArthur, ja, war auch ein großer Teil der industriellen Politik, diese Generäle. Ja, das Wiederaufbauprogramm der USA war ein duales Programm, war ein zweigleisiges Programm, war auch darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten sozusagen aufzubauen, einen Krieg zu kämpfen. Unsere Soldaten waren nicht gut ausgebildet. Unsere Soldaten waren überhaupt nicht besonders gut ausgebildet und gute Soldaten. Die Deutschen waren das schon. Die deutschen Soldaten waren tipptopp ausgebildet, waren richtig gute Soldaten. Aber wir, durch das, was Harry Hopkins getan hat, hatten Logistik. Wo die Deutschen vielleicht einige hundert Kilo an Ausrüstung hatten, hatten wir Tonnen. Wir haben produziert, wir haben einen Produktionsausstoß gehabt, jenseits von allem, was jemals vorstellbar gewesen war. Ja? Ich habe unsere Soldaten ausgebildet. Das war meine Aufgabe zu der Zeit. Ja? Das waren Penner. Ja? Aber wir haben den Krieg gewonnen, und zwar mit Logistik. Und das ist, was Roosevelt getan hat, als er reinkam. Und er brachte eine ganze Mannschaft von Experten um sich und versammelte sie sich um sich. Und der harte Kern dieser Mannschaft wusste, dass wir die amerikanische Wirtschaft retten würden und dass wir den Krieg gegen Hitler gewinnen würden. Das haben wir getan. Und das funktionierte, solange Roosevelt da war, den Briten sozusagen in die Fersen und in die Hacken zu beißen, ja, damit sie sich benehmen würden. Ne? Ja, und hat immer sozusagen diesen Bastard über Winston Churchill gesagt und wusste das. Er hatte keine Illusionen über die Briten und war ein wirklicher Anführer. Ja, der war ein Anführer im amerikanischen Stil, kein Diktator. der weiß, was getan werden muss, der entschlossen ist, es zu tun und der eine lange Sicht auf die Dinge hat. Ja? Und die Mannschaft um sich versammelt, um dieses Problem zu lösen. Ja? Das war also auch viel, da war viel Schlamperei im Spiel, da war viel Fusch, viel Verschwendung. Aber wir haben gewonnen.
Okay, the next question will come from the audience. Michelle Rasmussen.
Die nächste Frage kommt jetzt hier aus dem Publikum. Michelle Rasmussen, ein Mitglied unserer dänischen Organisation.
Your associates in Europe in the
deine Mitstreiter in Europa im Schiller-Institut organisieren am 15. und 16. September eine Konferenz, insbesondere sozusagen über die Frage sozusagen der Verbindung zur Beringstraße. Und wir im Schiller-Institut in Dänemark haben also vorgeschlagen, dass Dänemark Europa anführen soll, indem sie die erste kommerzielle Magnetschwebebahn bauen. Und das hat also wirklich die Vorstellungskraft und die Imagination der Bevölkerung in Gang gebracht und auch in der Politik und in der Presse. Und die einzige wirkliche Opposition kam von Leuten, die gesagt haben, ach, das kostet doch viel zu viel Geld. Und du hast in deiner Rede viele dieser Fragen aufgebracht. Und ich wollte dich bloß fragen, wie gehen wir mit diesen Leuten um, die sagen, ach, es gibt, das kostet zu viel Geld, das kostet zu viel Geld. Und was kannst du noch sozusagen sagen, um die Wichtigkeit dieses Beringstraßentunnelprojekts zu unterstreichen?
Was ich den Leuten sagen würde, ist, die denken wie Affen. Und deswegen wissen sie auch nicht, wie man sowas macht, weil die denken wie Affen. Nun, Menschen sind keine Affen, obwohl einige Leute versuchen, so zu tun und auch relativ erfolgreich sind. Aber Menschen sind keine Affen. Menschen verändern die Produktivkräfte von Menschen oder der Menschheit. Und zwar durch die Assimilierung, also die Annahme und Entdeckung und Anwendung von Prinzipien. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Sklaven. Dem Sklaven ist es nicht erlaubt, irgendwas zu erfinden. Denn der Sklave hat so zu handeln, wie es ihm gesagt wird. Und die meisten Menschen in der Gesellschaft, wie in den USA heute, sind Sklaven. Es wird ihnen gesagt, nicht zu denken, und sie denken nicht. Also das Schlüsselding hier ist, Wirtschaft basiert auf einem Prinzip, das so ziemlich jedem professionellen Ökonomen in den USA unbekannt ist, nämlich auf dem menschlichen Geist bzw. den kreativen Kräften des menschlichen Geistes. Und die unter uns, die sich an die Zeit erinnern können, als wir tatsächlich noch produktiv waren, die wissen, in allen möglichen Jobs, in allen möglichen Arbeitsplätzen, in Fabriken, da gab es so Vorschlagsbriefkästen. Und es ging nicht um irgendwelchen Quatsch. Also typische Vorschlag in einer Hochtechnologiefirma zum Beispiel wäre zum Beispiel, dass über eine Periode von einigen Monaten durch eine Person, einen Mitarbeiter oder eine Gruppe von Mitarbeitern etwas entworfen wurde. Und die würden also einen Plan entwickeln, einen sehr detaillierten Plan für ein Gerät oder für eine bestimmte Taktik oder eine andere Arbeitsweise. Und sie würden das so ziemlich im großen Detail mit eigentlich wissenschaftlicher oder maschinenbautechnischer Präzision auch formulieren. Und es ging nicht darum, dass man jetzt irgendwie Kleenex-Taschentücher im Flur aufhängt oder so ein Quatsch, sondern Dinge, die also tatsächlich mit der Produktion zu tun hatten. Im Zweiten Weltkrieg, in der Produktion, selbst in der Nachkriegszeit, unter solchen Bedingungen, es ging zum Beispiel um Flugzeuge bei Grumman in der Nachkriegszeit, wurden Innovationen bei den Flugzeugen angewandt. Und die haben also einen kleinen Fehler gemacht. Die würden also bestimmte Revisionen machen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und das Problem ist, als sich das so anhäufte, dann hat das in alle möglichen Prozesse und alle möglichen Arrangements Löcher reingepiekst. Das heißt, sie sind dann irgendwann drauf gekommen, dass sie ihren Produktionsprozess vom Endresultat herab organisieren würden, anstatt so schrittweise darauf zuzugehen. Und da gab es also dann so derlei Vorschläge in derartigen Industrien, wo die Arbeiter gesagt haben, hier machen wir einen Fehler, hier so und so muss das gemacht werden. Ja. Also wo so eine wirklichen Verbesserungsvorschläge entwickelt worden sind. Dann in der Idee von Hochtechnologieproduktion, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir eine ganze Menge Leute in die Kriegsproduktion involviert hatten, da hatten wir also eine große Rate von Innovationen. Also auch dann in diese kalte Kriegszeit hinein war das der Fall. Aber dann, als wir in diese Hetzjagd gekommen sind des Kalten Krieges, hatten wir eine schrumpfende Anzahl von Leuten, die sich also mit derartigen Sachen beschäftigt haben. Und in dem Moment, als also das Mondprogramm in Gang gesetzt worden war von Kennedy, hatten wir den letzten großen Schritt netto gemacht in diese Richtung. Als wir die 1970er erreicht hatten, waren wir bereits mächtig damit beschäftigt, diese Innovationskraft in der Bevölkerung zu zerstören. Und die Menschen sind dadurch weniger und weniger kreativ geworden. Ja? Wir haben also immer mehr Mist auch produziert. Und wir haben also die Möglichkeit, wenn wir vernünftig organisieren, diese Kreativkräfte zu stimulieren. Schauen wir mal, was wir da in unserem Keller hier treiben. Also wo wir durch eine gewisse Sequenz von Forschungsprojekten durchgehen, wo Leute ihre kreativen Kräfte entwickeln sollen. Es geht nicht so sehr um ein externes Resultat, sondern es geht darum, dass diese jungen Menschen ihre eigenen kreativen geistigen Fähigkeiten entdecken, entwickeln, aufbauen. Und genauso nehmen wir also einen missionsorientierten Ansatz, nicht Management oder so, sondern eine Missionsorientierung, wo wir Leuten eine Aufgabe geben können, mit einer gewissen Freiheit, wie sie diese Aufgabe jetzt erfüllen können. Unter solchen Bedingungen werden sie finden, dass der menschliche Faktor, besonders unter jungen Menschen, die man mit solchen Missionen beauftragt, Verbesserung des Prozesses in Gang bringen, der einer Effektivierung der Produktivkraft der Menschen entspricht. Und das ist der Faktor, den man benutzt in der vernünftigen Wirtschaft, Menschen nämlich zu inspirieren, wirklich kreativ zu werden. Ja? Und ich meine wirklich kreativ, nicht kreativ, indem sie wissen, wie man bessere Büroklammern herstellt oder so. Ja. Man braucht einen gewissen wissenschaftlichen Gehalt in diesem Trieb. Die Bauern zum Beispiel, die Landwirte in den 50er Jahren, hatten also die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges gemacht, sind dann auch in landwirtschaftliche Institutionen gegangen zum weiteren Studium und sind dort halt Landwirte geworden und haben Innovationen im Design zum Beispiel von bestimmten Pflanzen und Techniken gemacht, schneller als das Landwirtschaftsministerium überhaupt mithalten konnte. Und das ist getötet worden in den 70ern. Einfach gekillt. Und das findet man in vielen, vielen Produktionsbereichen im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs und danach. Wenn man in der Wirtschaft plant, dann plant man vom wirtschaftlichen Standpunkt den menschlichen Faktor der Kreativität zu vergrößern. Und zwar in Produktiveffizienz. Denn das ist der eigentliche physische Gewinn, den man tatsächlich so als auf der Ausgabeseite der Wirtschaft macht. Der kommt vom menschlichen Geist. Es geht nur durch die Aktivierung der kreativen Kräfte des individuellen menschlichen Geistes. Indem man also diesen Überschuss sozusagen erzeugt. Das heißt also, wenn man diese 3-5% Durchschnittswachstum dieser Kreativkräfte erzeugt, dann kriegt man auch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum. Und das ist auch der Grund, warum ich darauf bestehe, dass die Zinsraten für diese Art von Investitionen weniger und geringer sein müssen als 2%. Denn die müssen so gering sein, denn wir wollen einen entsprechenden Überschuss bei der Produktivkraft erzeugen.
Und
so funktioniert das. Wir wissen, dass es funktioniert. Also wenigstens einige von uns. Und das heißt, wenn man plant, wie die Wirtschaft funktionieren soll, dann wird das so gemacht. Man erzielt einen Gewinn durch den Innovationsfaktor derjenigen Leute, die diese Arbeit machen. Das sind die Produktivkräfte der Arbeit, ja? nicht die Gewieftheit des Managements. Geld verdient keinen Profit. Menschen machen Profit.
Okay, we do have time for a few more questions. The next question is from.
Also wir haben noch Zeit für einige Fragen. Die nächste Frage kommt von Dan Gilly, der zur Autoarbeitergewerkschaft gehört in St. Louis. Er fragt, Lynn, wäre es möglich für die drei großen Autoproduzenten einen fairen Vertrag auszuhandeln unter den derzeitigen Marktbedingungen? Ist es denn möglich für die Autoindustrie, die unfairen Handelspraktiken zu überwinden, die also momentan in der gesamten amerikanischen Industrie vorhanden sind? Und was empfehlen Sie der UAW, der Autoarbeitergewerkschaft und anderen, die jetzt also in Verhandlungen gehen, die also jetzt beginnen sollen, um diese Krise hier zu lösen?
Also ich würde sagen, die einfachste Art und Weise, sowas zu bekommen, ist einfach es zu tun. Man wird es nicht von den Gewerkschaften bekommen. Man wird zwar durch die Beteiligung an den Gewerkschaften schon bestimmte Ergebnisse erzielen, aber man braucht diese Art von Roosevelt-Politik. Ja? Dass wir in unserer Steuerpolitik und anderen sagen, wir haben eine Richtung in unserer Politik. Ja, hebt den Mindestlohn an und setzt ihn durch. Na? Dass der Mindestlohn auch nicht unterschritten wird. Und bei anderen Dingen auf eine ähnliche Art und Weise. Ja, man berät dann mit allen, die damit zu tun haben, mit den Gewerkschaften und allen Parteien und man verhandelt und diskutiert und alles klar, würdet ihr damit einverstanden sein, würdet ihr dies annehmen können und man kommt dann sozusagen auf ein Paket. Aber die Absicht und die Verpflichtung der Regierung dafür, dass etwas funktioniert, ja, ist das Entscheidende, weil es wird keine private Initiative geben, die diese Art von Problem lösen kann. Es muss die Regierung sein. Es muss eine politische Verpflichtung geben, ein Ergebnis zu erzielen. Und wir müssen entsprechend die Leute, die betroffen sind, an den Tisch bringen und diskutieren. Ja, was sagt ihr dazu? Ja? Und so kommt man sozusagen auf ein Lösungspaket. Und mit der Macht der Regierung hinter diesem Paket geht man sicher, dass es funktioniert. Und wenn die Gewerkschaft funktioniert, versteht, was sie eigentlich repräsentiert und arbeiten zusammen, dann wird es auch funktionieren. Normalerweise ist das so. Funktioniert es nicht, dann zieht man die Lektion daraus und macht eine neue Verhandlungsrunde und organisiert das. Aber es sind keine Systeme und Strukturen, ja, oder sowas, die dafür sorgen, dass es funktioniert. Dieser soziale Prozess ist immer die Frage der Missionsorientierung. Wo wollen wir eigentlich die Gesellschaft hinbringen? Wohin wollen wir? Wie können wir dorthin kommen? Was sind die Implikationen? Und dann der Wille und die Zusammenarbeit dafür zu sorgen, dass die Arbeit gemacht wird. Ja, die Betonung muss immer auf der menschlichen Kreativität sein. Und man wird im Allgemeinen finden, dass der Typ, der kreativ ist, ja, ich meine, überlegen Sie sich, der schlimmste Gewerkschafter ist im Grunde genommen so ein professioneller Gewerkschafter, ja, der nichts anderes macht, als in der Gewerkschaft arbeiten. Ja. Ja. Die wichtigsten sind die Kreativen, ja, entweder die Jungen, die also voller Energie sind, oder die Alten, die also ein großes Interesse an Wissenschaft noch haben. Ja. Wobei, aber wenn man diese bürokratische Mentalität tut, dann ist das schwierig. Man arbeitet darum herum. Man findet die Kreativen und bringt die zusammen. Ne? So kann das funktionieren. Und die Art, wie wir das machen, ist, wir müssen die Profite, die Finanzprofite in den USA verringern. Und wir müssen den Profit sozusagen in der Produktion steigern. Aber die Spekulation müssen wir im Grunde genommen komplett streichen. Und wir müssen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt betonen, eine größere Kapitalintensität, viel größere Betonung auf grundlegende wirtschaftliche Infrastruktur und einfach ganz gesunder Menschenverstand. Das ist das Ding. Wenn wir uns entschließen, die USA zurückzubringen zu dem, was es war, vor Kennedy erschossen wurde, bevor er umgebracht wurde. Wenn wir das entscheiden, dass wir das tun werden und diese Art von Kriterien benutzen, dann wird es funktionieren. Es sei denn, sie bringen uns um. Dann wird es funktionieren. Und so funktioniert das. Einfach durch den menschlichen Willen und den menschlichen Intellekt. Aber man muss von oben diese Entscheidung haben, denn sonst wird es nicht funktionieren. Ohne dass die Regierung von ganz oben sozusagen dabei mitspielt, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Die nächste Frage kommt vom Staatschef eines Senatsbüros, das hauptsächlich für Außenpolitik auch verantwortlich ist. Sie fragt, Herr LaRouche, am Anfang dieses Monats, nach dem Hummer-Treffen, wo wir etwas gesehen haben, dass sich irgendwie die Vernunft vielleicht auch durchsetzt und eine Erleichterung da war, stellt man jetzt scheinbar fest, dass das nur ein sehr kurzer Atemzug war. Meine Frage ist, haben wir das verloren? Und wenn nicht, dann wie kommen wir wieder an die Entwicklungen von Kennebunkport heran, um zu verhindern, was man als die Kanonen im August kennt?
Nein, im gewissen Sinne glaube ich nicht, dass wir irgendwas als solches verloren haben. Wir haben vielleicht Zeit verloren und eine augenblickliche Gelegenheit verpasst. Aber das Problem war, dass wir Cheney nicht losgeworden sind. Das ist das Problem. Als der Präsident wieder nach Washington zurückkam und sozusagen in die Hände geriet von diesem wahnsinnigen Cheney, ja, und der ihn da irgendwie mit seinen Händen behandelt hat, kippte der Präsident sofort wieder um. Ja, der ist sowieso ein sehr labiler Geist. Ja, aber die schöne Blume verwelkte leider sehr schnell. Wenn man Cheney aus dem Bild nimmt, die Tatsache ist doch, dass der Präsident de facto wie eine hypnotisierte Frau ist. Ne? Er kann nur singen, wenn sein Hypnotiseur ihn sozusagen kontrolliert. Wenn sein Hypnotiseur ihn nicht hypnotisiert, dann kann er auch nicht singen. Das heißt, er ist vollkommen abhängig von Cheney. Das ist im Grunde genommen ein schreckliches Spektakel. Ist es nicht? Ja. Dann kam er zurück und Cheney hat ihn sofort bearbeitet. Und sofort ist er wieder dem Cheneyismus verfallen. Ja. Ihr Idioten, ihr redet davon, Bush zu seines Amtes zu entheben. Was man tun muss, ist Cheney loszuwerden. Indem man eine Amtsenthebung macht? Naja, eigentlich muss man keine Amtsenthebung machen. Man muss zuallererst entschließen, dass man ihn loswerden will, ohne ihn zu erschießen. Es gibt Arten und Weisen, das zu tun. Man muss nur die Entschlossenheit haben. Wenn man die richtige Kombination zusammenbekommt und ein paar wirklich Leute mit Durchhaltevermögen und Schneid, die also da nicht aufgeben, dann ist Cheney raus. Und sobald Cheney raus ist, ist also dieser Geist von Kennebunkport wieder da. Man muss eine Verpflichtung aussprechen, sagen, wir werden im August die amerikanischen Truppen abziehen, nicht im September oder Oktober. Jetzt im August die Truppen zu abziehen. Um das möglich zu machen, müssen wir mit Russland in Diskussion, mit Europa in Diskussion treten. Ja. Mit Russland. In Europa gibt es nicht wirklich Kompetenz. Mit China und mit Indien. Ja, Indien ist voller Befürchtungen über das, was mit Pakistan passiert. Ja. Die Art von Destabilisierung, die in Pakistan jetzt stattfindet, heißt, dass Indien betroffen sein wird. Das ist absolut wesentlich, dass wir die Leute mit einbeziehen in Indien. Wenn wir das tun, dann haben wir sofort wieder auf der Tagesordnung diesen Geist von Kennebunkport. Ja, mit anderen Worten, den Vater des Idioten, ja, und der Idiot entscheiden, dass sie in eine bestimmte Art und Weise sozusagen in eine Richtung gehen wollen, dann ist es gar nicht so schlecht. Das haben wir in der Form verloren, aber wenn wir das jetzt tun und Cheney loswerden und dann diese Politik durchsetzen wollen, dann und dann wieder an Russland herantreten, ja? Im Weißen Haus ist es bekannt, ob der Präsident das nun versteht oder nicht. Aber im Weißen Haus und die Präsidentschaft versteht, dass wenn wir das in Südwestasien, in dem Irak abziehen wollen, dass wir dort rauskommen, dann müssen wir mit Russland zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben diese Gelegenheit nicht verloren. Wir haben vielleicht die Art und Weise und die unmittelbare Gelegenheit und wie wir dachten, wie wir dieses Ziel erreichen, verpasst. Aber was getan wurde in Kennebunkport, war sehr gut, war sehr wichtig. Und wir können es auf diese Art und Weise zurückbekommen. Und die Art und Weise, es zu tun, ist, wir wissen, wir werden jetzt sofort diese Verhandlungen durchziehen, in Südwestasien durchsetzen, um abzuziehen, unsere Truppen abzuziehen. Ja. Aber wir wissen, es wird nicht funktionieren, ohne dass der Präsident nach Russland geht. Ja, an Russland herantritt, an Putin herantritt, um die Umstände zu schaffen, in denen das möglich ist. Ich glaube, mehr als Zeit haben wir nicht verloren. Ja. Wenn wir Cheney loswerden, dann ist das Problem gelöst. Aber wir müssen ihn auch loswerden. Also, werdet ihn los. Schmeißt ihn raus. Das könnte die letzte Frage sein, die wir hier unterhalten können, die wir hier hören können. Es ist eine Frage aus dem Publikum. Es ist von Alan. Das werde ich nicht vorlesen. Hier, warum kommst du nicht zum Mikrofon? Brauchst du das? Ja, das brauche ich. Das ist eine gute Frage hier. Es kommt also von deinem neuen Aufsatz, Musik, Wissenschaft oder Fantasie. Da gab es also die Fußnote 3, wo du die ganze sozusagen Chronologie von Archimedes und seinem Fehler in der Quadratur des Kreises und dann Nikolaus von Kues, wie also den Fehler berichtet und dann Keplers Entdeckung der Gravitation bis hin zur Infinitesimalrechnung von Leibniz und Keplers Entdeckung. Ja. Ich will diese Abfolge besser verstehen. Wenn wir diese Kepler-Arbeit machen, ist es wirklich schwierig zu verstehen, was Kepler eigentlich durchmacht, ohne dass man versteht, wie diese Abfolge funktioniert hat und was der historische Kontext war. Vielleicht kannst du darauf
ausarbeiten. Also das Prinzip, um das es hier geht, ist erstmal folgendes. Archimedes lag völlig falsch. Total inkompetent. Also bei einigen Sachen war er sehr kompetent, aber bei dieser Frage inkompetent. Denn man kann den Kreis ontologisch nicht durch Quadratur erklären. Man kommt nie zu irgendeiner Kreisbewegung. Ja, das funktioniert alles nicht. Und wenn einem das offensichtlich wird, und Nikolaus von Kues war derjenige, der das erkannt hat. Ja. Mit all den Schriften, die er und andere also aus den griechischen Archiven gerettet hatten, einige Sachen wurden ja aufbehalten und bewahrt, da hat er erkannt, dass Archimedes falsch lag und es einen systemischen Fehler gab. Und Eratosthenes in Ägypten hat diesen Fehler nicht gemacht, Archimedes allerdings schon. Nun, die Sache wird klar, wenn man sich die erste Stufe von Keplers Entdeckung der Gravitation anschaut. Der Punkt ist, solange wie man glaubt, und das ist der Fehler bei dieser Quadratur, solange wie man glaubt, wie die meisten Leute heute, die also missgebildet sind, glauben, wenn man glaubt, dass sobald man die mathematische Formel kennt, man weiß, dass die Formel den Pfad der Aktionen beschreibt oder bestimmt, dann liegt man halt falsch. Die mathematische Formel beschreibt diesen Weg, bestimmt ihn aber nicht. Es ist nicht die Motivkraft. Ja, so wie Gauss mit dieser Frage umging. Es ist nicht das Motiv. Ja, was verursacht denn eine bestimmte physische Aktion? Nicht nur folgt der Planet einer elliptischen Planetenbahn, ja, sondern hat also eine Variation in der Geschwindigkeit und der Bewegung insgesamt, die zu diesem zu einem dieser Gesetze führt, dass der Planet in gleicher Zeit gleiche Flächen abstreicht. Dieser Effekt bestimmt die Rate der Veränderung der Geschwindigkeit. Man hat also ja eine Geschwindigkeitsveränderung, also wie sich der Geschwindigkeitsvektor verändert, und zwar bis ins Kleinste. Es gibt also keine Möglichkeit, irgendwie irgendeine Quadratur hier. Und hier geht es dann auch um ein fundamentales Prinzip. Und das taucht auch in Leibniz's Kalkulus auf und wird von Kepler vorher implizit angesprochen. Und zwar geht es um Harmonik. Und das ist, wie ich es also in diesem Aufsatz darstelle, hat man folgendes Verhältnis. Man hat zwei Sinne, die Sicht und das Hören. Und das sind zwei verschiedene Sinne. Und man tut das ja gleichzeitig. Also man hört und sieht mehr oder weniger simultan. Und das sind zwei trotzdem völlig eigenständige Sinne und sind eine gewisse Instrumentierung des Körpers zur Wahrnehmung des Universums. Und diese beiden Sinne, Hören und Sehen, sind unterschiedlich. Die sind nicht symmetrisch zueinander. Es gibt ja Leute, Idioten, ja, die an kartesische oder euklidische Geometrie glauben. Aber wirklich nur Idioten glauben das. Wenn euklidische Geometrie sagt, ich glaube, was ich sehe. Ja, ich passe überhaupt nicht darauf auf, was ich höre. Ja, das ist der typische Idiot. Ja, das ist der Typ, der im Klassenraum sitzt und sagt, ha, ich sehe alles, aber hören kann ich nichts. Ja, wie so ein Äffchen. Der Geist allerdings des Menschen ist nicht eine Reflexion, eine einfache Reflexion der Sinneswahrnehmungen. Und die Sinneswahrnehmung, ob es jetzt das Sehen oder das Hören als solches, ist nicht Realität. Die Realität liegt in keinem von beiden, ist aber beiden gemeinsam. Also diese Fakultät des menschlichen Geistes, zum Beispiel ein Infinitesimal zu beschreiben, ist die Fakultät physischer Wissenschaft, die der menschlichen Kreativität entspricht. Und das ist der Unterschied zwischen dem Menschen und einem Affen. Das ist, worum es hier geht. Und das ist das Thema, was ich in dieser Serie behandle. Archimedes war ein sehr kreativer Geist, aber er konnte Kreativität in der Geometrie nicht identifizieren. Und Eratosthenes konnte das. Ja, sein Korrespondent in Ägypten, der konnte das. Hat man also erstmal Kreativität definiert, wie Kepler mit seiner Entdeckung getan hat, ja, und er ging dann zur Harmonik über. Keplers Berechnungen zur Gravitation, dazu gehört Harmonik. Das ist nicht nur dieses gleiche Zeit, gleiche abgestrichene, überstrichene Fläche. Und Harmonik, muss man natürlich sagen, ist nicht nur Hören. Aber Harmonik bestimmt die Organisation des Sonnensystems. Das heißt also, der Geist ist weder Sehen noch Hören. Das ist nur eine Instrumentierung, wie jede andere Art von Wahrnehmung, die man machen kann. Aber die Wissenschaft beschäftigt sich damit, was man mit der Sinneswahrnehmung nicht beschreiben kann. Und es geht darum, um die Fähigkeit, die Ironien, die entstehen zwischen Sehen und Hören, mit Bezug also auf ein bestimmtes Phänomen, diese wahrzunehmen. Das ist, was den Menschen von einem Tier unterscheidet. Hat man das erstmal entdeckt, dann hat man auch die Grundlage für Leibniz's Kalkulus, der auf der Basis von Kepler passiert. Dann Fermats Entdeckung der geringsten Wirkung. Also wo Leibniz sich dann mit Jean Bernoulli zusammentut, bei der Frage des Zusammenhangs zwischen Harmonik und Vision, zwischen Harmonik und Sicht, auf die Art und Weise, da kommt man dann auf einmal zu universellen physischen Prinzip geringster Aktion oder maximaler Wirkung. Und das führt direkt zu Riemann. Und wenn man bei Riemann angelangt ist, dann hat man das Bild des Universums, wie es dem Menschen heute bekannt ist. Das heißt also, wenn man erstmal auf diesem Pfad ist, wie ich den also vorgezeichnet habe, das ist ein Pfad, der die menschliche Kreativität definiert. Ja. Wenn man nur Mathematik studiert und nicht zu singen lernt, so wie Bach es einem beibringen müsste oder einen dazu zwingen sollte, das zu lernen, dann weiß man überhaupt einen Scheißdreck. Das heißt, man braucht eine Lösung dazwischen, ja, die einen zu mehr macht eben als eine Maschine oder mehr als ein Tier oder mehr als nur ein Stück Instrumentierung. Denn man ist selbst ja ein menschlicher Geist und das unterscheidet einen von einem Tier. Und die Gesellschaft und soziale Beziehungen sollten darauf aufgebaut sein, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Das ist, worum es geht.
Well, when we started today's seminar,
nun, als wir das Seminar heute begannen, begannen wir mit der Idee, dass es drei weitere Kongressabgeordnete geben muss, die die Resolution von Kucinich unterschreiben, um Conyers dazu zu bringen, das Impeachment auf den Weg zu bringen. Als wir angefangen haben, dann brauchten wir nur noch zwei. Ja? Und Lynn sagte am Anfang, es wird Zeit, Geschichte zu machen. Und es gibt wenige Dinge, die er gesagt hat, mit denen ich mehr zustimme als diesen. Jetzt, am Ende dieses Seminars, sind wir in einer Situation, wo wir zwei weitere Mitglieder des Repräsentantenhauses brauchen. Nur zwei. Nun, durch die mir innewohnende Macht als Lynns Sprecherin werde ich vorschlagen, und zwar der LaRouche-Jugendbewegung, dass sie genau das bis zum Ende der Woche erreichen. Also am Ende des Geschäftstages, Freitag, dass wir zwei weitere Unterzeichner haben, also hier in Washington oder überall im ganzen Land. Wenn wir das schaffen, da gibt's das beste Barbecue, was ihr jemals gesehen habt. Ein richtiges Grillfest. Und dann können wir in der nächsten Woche anfangen, nicht nur Geschichte zu machen, sondern Geschichte zu retten. Ihr wart ein großartiges Publikum. Vielen Dank an Lyndon LaRouche.
Lynn wants to know who's cooking. Me and Bill will cook.
Lynn wollte wissen, wer kocht. Bill und ich machen das.